Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Mein Name ist Pascal und wir haben heute eine Sonderausgabe, denn Uwe Boll war bei uns zu Gast und ich habe zusammen mit Hardy ein recht ausführliches Interview mit ihm geführt. Und bevor es losgeht, habe ich mir noch den guten Christoph ins Podcaststudio geholt, denn es gibt ja auch eine Geschichte zwischen Filmstarts und Uwe Boll, oder?
Ja, hier geistern jetzt schon seit Wochen die Verschwörungstheorien durch die Redaktion, ob ich mir meinen Urlaub an dem Nachmittag, wo Uwe Boll dann hier war, vorher genommen habe oder nachdem ich das wusste, dass er kommt. Denn ja, also wie gesagt, also zwischen Filmstarts und Uwe Boll gab es in den letzten 20 Jahren sicherlich nicht das beste Verhältnis.
Oha.
Also wenn ihr hier auf dem Podcast, gibt's ja auch die ganzen Videospiel-Verfilmungsfolgen, die ich mit André zusammen mal aufnehme, gemeinsam mit deren Podcast-Serie The Pod. Und da haben wir ja schon über mehrere Boll-Verfilmungen geredet. Und da wurden ja dann auch eine ganze Menge Anekdoten und Geschichten, die sich da so über die letzten 20 Jahre bei mir und bei Filmstarts und bei Boll angesammelt haben, alle untergebracht. Mhm. Also könnt ihr gerne alles nachholen. Alone in the Dark, Blood Rain, Postal, was wir da alles besprochen haben. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass Uwe Boll der Regisseur ist, der auf Filmstarts die meisten Kritiken hat.
Wow.
Also es sind 26. Es könnte sein, dass jemand wie Spielberg oder so da auch rankommt.
Ich hätte jetzt auch überlegt, Woody Allen vielleicht.
Also ja, ihr könnt gerne mal zu Hause nachgucken. Ja, also es sind 26 Kritiken. Also schon ein Großteil seines Werks haben wir besprochen. Was ja vielleicht jetzt für diejenigen da draußen, die Uwe Boll gar nicht kennen, weil ich glaube so im absoluten Mainstream ist er mit Sicherheit außer so mal hier und da so anekdotisch nicht angekommen. Aber es gab da immer so eine merkwürdige Faszination unsererseits für Uwe Boll, weil, ja, also mal ganz kurz zu ihm. Er hat ja so Ende der 80er, glaube ich, oder 90er angefangen, in Deutschland so Independent-Filme zu drehen. Möglichst provokant schon von Anfang an, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aber dann hat er ist er nach Kanada gewechselt und hat dort erste kleine Genre-Filme gedreht. Und hat es dann darüber geschafft, irgendwie sich so einen Ruf aufzubauen, dass er ziemlich gut als Business-Typ einfach ist und auch sehr gut mit irgendwelchen Steuergeschäften umgehen kann und mit irgendwelchen Fonds und so weiter. Und hat dann House of the Dead gedreht, ein meiner Meinung nach ziemlich schlechten Zombie, auch eine Videospielverfilmung,
ja.
Haben wir auch schon hier im Podcast drüber geredet. Und ja, und so hat er sich immer mehr den Ruf eines Machers erarbeitet und ist dann auch in Hollywood angekommen und hat da für Studios so vergleichsweise große Filme gedreht, wie Alone in the Dark. Ich glaube, seine größte, mit Abstand größter Film ist Dungeon Seeds mit die Cheat, auf Deutsch Schwerter des Königs mit Jason Statham.
Ja. Yeah.
Ich glaube, der hat wirklich so 40, 50 Millionen gekostet.
Ja.
Ist dann mega gefloppt. Aber so und so geht es dann immer weiter und dann hatte er irgendwann in jedem Medienbericht irgendwann stand, der schlechteste Regisseur aller Zeiten, den Titel hat er sich dann erobert. Ja, und so hat das dann angefangen. Also meine erste Kritik, glaube ich, war damals Postal 2007. Den habe ich in der ersten Pressevorführung in Deutschland gesehen. Habe direkt meine Kritik geschrieben, da war ich auch noch sehr jung oder noch vergleichsweise jung. Und nachdem meine Kritik online gegangen ist, wurden alle übrigen 10 Pressevorführungen abgesagt. Hat der Verleih dann doch kalte Füße bekommen. Und ja, und im Gegenzug hat Uwe Boll uns dann in Interviews, manchmal mich persönlich, manchmal Filmstarts oder die Filmstarts-Redaktion immer so als die Arschlöcher von Filmstarts bezeichnet. genau, und dann von den 26 Kritiken, die meisten sind 0,5 Sterne.
Mhm.
Manchmal hat er einen bekommen. Zweimal die beste Wertung, die er jemals bekommen hat, zweimal 2,5.
Für welche Filme?
Darfur.
Ja.
Ein Film, den über den Genozid in Darfur. Ja. Und ja, den finde ich auch doof, aber den habe ich nicht geschrieben. Der hat 2,5. Und der zweite ist Rampage 3.
Ah ja. Den hast du geschrieben?
Nee, auch nicht. Mhm. Um das mal vorweg zu sagen, es gibt nur einen. Ich habe fast alle Filme von Uwe Boll gesehen, aber es gibt nur einen Film, den ich wirklich mag. Den dafür aber auch richtig. Also den finde ich super.
Soll ich raten?
Ja.
Ist der erste Rampage?
Ja. Mhm. Und den finde ich großartig. Und da finde ich auch die Wunder, die FSK-Episode oder die Anekdote der FSK in Deutschland, was die da verlangt haben, damit der Film hier rauskommen darf, ganz wunderbar. Aber die kommt nachher auch im Interview vor.
Ja. Exakt.
Das heißt, ich nehme die hier nicht vorweg, ich lasse das Herrn Boll selbst erzählen. Ja, und deswegen, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen den Spaß verloren, muss ich sagen. Es hat immer so, das war halt immer so eine morbide Faszination, weil er ist natürlich auch jemand, der keine Kontroversen scheut, der dann ein ziemlicher Dampfplauderer ist und immer mal einen raushaut. Und ja, wie gesagt, das hat einen schon über die Jahre fasziniert. In den letzten Jahren hat das bei mir so ein bisschen abgenommen, weil wie so viele Leute seiner Generation, die dann nicht mehr so viel Beachtung bekommen, nimmt man dann die Aufmerksamkeit, woher man sie noch kriegen kann. Und dann ging das halt auch so ein bisschen mehr in die rechtspopulistische Richtung, sozusagen. Und da habe ich dann den Spaß verloren, mich da tiefer mit ihm zu beschäftigen und habe dann auch die Filme irgendwann nicht mehr geguckt.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, warum machen wir ausgerechnet auf Filmstadt diesen Podcast? Und da muss ich sagen, da kommen dann Hardy und du ins Spiel. Ihr habt mich gefragt, ob ihr das machen dürft. Also ihr seid von euch aus dahergekommen und habt gesagt, da hätten wir Bock drauf, das wollen wir machen. Deswegen an dich jetzt einfach mal ganz klar die Frage, warum? Wo ist bei dir noch die Faszination? Warum habt ihr gesagt, mit Uwe Boll wollen wir mal länger quatschen?
Ja, ich glaube, dass du das auch gerade schon gut zusammengefasst hast. Bei mir hat diese Faszination vielleicht auch ein Stück weit nachgelassen in den letzten Jahren. Allerdings ist sie ja bei mir immer noch vorhanden, weil ich das immer noch auf eine fragwürdige Art und Weise faszinierend finde, diese Mischung aus so einem straighten Sinn für Provokation oder auch einem absolut straighten Unsinn für Provokation, gemischt mit so einem wahnsinnigen Business-Talent, weiterhin Filme mit Millionenbudget durchzubekommen, mit bekannten Gesichtern. Da wollte ich gerne mal drüber sprechen, auch weil er offenbar so produktiv wie noch nie aktuell ist mit fünf oder sechs Filmen, die kommen. Deswegen hat mich das schon noch gereizt, auch mal mit ihm zu sprechen.
Ja, also der aktuelle Film, der jetzt, wo er dann gekommen ist, Run, Freitagabend, der hatte dann nach eurem Interview dann abends Premiere. Wir hatten den da leider noch nicht gesehen, deswegen geht es im Interview auch relativ, spricht er einfach darüber, worüber es geht.
Genau.
Und da rutscht einem natürlich erstmal, wenn man es hört, das Herz in die Hose, wenn man sagt, Uwe Boll, der da auf Facebook regelmäßig seine Deutschland geht unter Sachen raushaut, die wirklich relativ unreflektiert sind, also einfach alle, überhaupt keinen kulturfremden Migration mehr und wenn irgendjemand einen Diebstahl begeht, dann direkt mit seiner ganzen Familie abschieben und so ein Quatsch, den er da schreibt. Und dann aber ist der Film sozusagen ein von allem, was man weiß, und ihr habt ihn ja inzwischen auch gesehen und könnt das bestätigen, es ist ein Anti-Flucht-Film und nicht ein Anti-Flüchtlingsfilm. Und deswegen für mich auch weiterhin so ein Widerspruch auf zwei Beinen. Also man darf nicht alles glauben, was er sagt, aber natürlich, wenn er sowas auf Facebook veröffentlicht, dann muss ich einfach sagen, das ist halt so ein bisschen schwierig. Und auch die erste Kritik, die er nach One gepostet hat, war dann natürlich von Tichys Einblick, also auch rechtspopulistisch. Und das ist halt so ein Ding, dass man irgendwie in seinen Film schon das Gefühl hat. Also er sagt ja immer, ja, ich mache ja auch diese mega wichtigen Filme. Und ich finde die in der Regel trotz ihrer Thematik meistens ziemlich doof, aber egal. Aber sie sind ja erstmal sozusagen da auf einer richtigen oder auf einer nachvollziehbaren Seite. Ne? Also in Darfur war er komplett auf einer Linie mit George Clooney.
Ja.
Und das heißt, das ist irgendwie so alles noch so ein schwieriges Zwischending, weswegen es immer noch irgendwie Sinn macht oder nicht komplett Unsinn ist, sich da weiter mit ihm zu beschäftigen und tiefer reinzugucken, was da jetzt wirklich wo dahinter steckt. Also ich habe das Interview inzwischen gehört, so, und wenn er dann über die Flüchtlingssituation redet, ist mir hier und da mal das Herz so halb in die Hose gerutscht, aber dann hat er immer noch die Kurve gekriegt und man kann sich das schon gut anhören.
Ja.
fast noch mehr in die Hose gerutscht ist mir das Herz dann, wenn es um Armie Hammer ging, mit dem er ja seinen neuen Film gedreht hat und den er hier jetzt komplett sozusagen von seinen Skandalen dann freispricht und etwas zu absolut erklärt, dass es wahrscheinlich nur an den Frauen gab, sagt, die sich irgendwie zusammengetan haben, um ihn da fertig zu machen. Aber gut, ist seine Meinung. Lassen wir mal so stehen. Und ansonsten ist es ja ganz unterhaltsam geworden. Wir sprechen so ein oder andere Triggerwarnung aus, die könnt ihr euch jetzt alle selbst dazu denken.
Ja.
Aber wie das halt so ist, wenn Uwe Boll loslegt.
Genau, das würde ich auch sagen. Es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast geworden. Man muss das natürlich alles ein bisschen hinterfragen vielleicht, wenn er dann auf seine Themen, wie du gerade gesagt hast, Armie Hammer eingeht. Aber es ist ein sehr anekdotenreicher Podcast geworden. Es ist auch ein lustiger Podcast geworden, wenn er so auf die ganzen Finanzierungsmöglichkeiten von Filmen eingeht, was für Projekte er geplant hat, woran sie gescheitert sind. Sind sehr interessante Sachen dabei.
Ja, ne? Also muss man sich nicht anhören, kann man sich anhören. Und dann wünschen wir viel Spaß.
Viel Spaß. Heute haben wir einen Stargast, nämlich Uwe Boll. Hallo Uwe.
Ja, hallihallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, kein Problem.
Der liebe Hardy vom Moviepilot ist auch da. Hallo,
hallo
Hardy. Genau, wir haben heute die Ehre, etwas mit Uwe Boll zu quatschen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Mal gucken, wie das hier heute geht. Und vielleicht als Einstieg von mir. Warum bist du in Berlin?
Mein Film Run wird heute gezeigt um 18 Uhr im Zoopalast. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Podcast heute noch rauskommt, wahrscheinlich nicht. Also der ist dann aufgeführt worden. Film, den ich mit Amanda Plummer, Ulrich Thompson, James Russo, Barkat Abdi von Captain Phillips und so weiter gedreht habe. Und das ist quasi so ein bisschen die Premiere jetzt hier in diesem Obscura Filmfestival um 18 Uhr im Zoopalast.
Ja, das ist die Weltpremiere, stimmt das? Ich habe gesehen, dass auf der Seite Weltpremiere steht.
Ja, stimmt, weil wir haben den ja noch nirgendwo eigentlich gezeigt. Die Berlinale hatte ihn abgelehnt. Aha. Und dann, wir hatten ihn bei so ein paar Festivals angemeldet, sind nicht genommen worden. Und dann spielt man da, wo es genommen wird am Schluss. Ne? Aber der kommt eben jetzt auch am 14.11. raus im Stream, eben Amazon und Konsorten. Und das heißt, wenn dann Festival oder Kinoaufführungen, dann jetzt, weil ab dem 14.11. ist er eben digital verfügbar.
Auch in Deutschland?
Überall.
Oh.
Also wir machen die ganze Welt gleichzeitig.
Ja.
Also 5 verschiedene Sprachfassungen. Und in den USA hat den Quiver, die hatten auch First Shift zum Beispiel. USA, Kanada und England machen die. Und den Rest der Welt, bis auf den Mittleren Osten, der wurde auch verkauft. Den Rest macht Kinostar mit meiner Bolu Film zusammen sozusagen.
Naja. Willst du vielleicht kurz sagen, worum es geht in dem Film?
Ja, also bei Run, den haben wir in Kroatien gedreht, spielt aber in Italien. Also spielen auch Italiener mit, Daniela Piperno von Ferrari, hatte die Mutter von dem Adam Driver gespielt, Daniel Soli. Es spielt eigentlich auf einer italienischen Insel. Flüchtlingsboote kommen täglich an. Und die Bevölkerung hat so ein bisschen die Faxen dicke, weil eben die der Tourismus leidet. Und wir verfolgen eigentlich das Schicksal von einer schwangeren Migrantin, von 2 so mehr halbkriminellen Migranten und von einem, der Barkat Abdi, der quasi migriert aus, der will wirklich im Westen leben und so weiter und so fort. So, also diese ganzen Personen, Amanda Plummer hilft der Schwangeren zum Beispiel, versteckt die im Hotelzimmer. Der Daniel Soli ist ein halb korrupter Polizist, dem seine Mutter ist die Daniela Piperno. Und diese ganzen Stories laufen eigentlich an einem Tag parallel ab. Ja, Ulrich Thompson spielt einen Bootsverleiher mit James Russo. Die Tochter ist Kristen Renton aus meinem First Shift, da spielt der auch mit. Was ich eigentlich zeigen wollte mit dem Film, ist, dass die Migration, so wie sie jetzt läuft, ist eine Lose-Lose-Situation. Also die ist auch für die Migranten nicht toll, um es mal klar zu sagen. Und ich tippe, das war der Grund, warum die Festivals alle nicht gespielt haben, weil er eben jetzt nicht nur pro Migration ist, sondern durchaus jetzt einfach auch die Schattenseiten zeigt. Ja. Und von daher war das für mich natürlich etwas enttäuschend, um es mal so zu sagen, dass ein größeres Festival den eben nicht eingeladen hat. Aber damit muss man leben.
Ja.
So, ja.
kann man sich da auch wieder, ich habe den Trailer gesehen und es sieht auch nach einem Film aus, der auch wieder ein Genrefilm irgendwo ist. Es scheint auch Action zu geben, scheint auch ein Thriller zu sein. Ist es so?
Ja gut, es geht darum, dass ein Migrant quasi, ja, der wird sozusagen verfolgt, kann man sagen, ja, mhm. So. Und die Kristen Renton, weil der einen Jugendlichen quasi als Geisel hat, bringt ihn um. Okay. Ja, so, also so. Und die wird dann verhaftet wegen Totschlags, ja. Und der Vater, der James Russo, erklärt dann eben so den Krieg quasi und sagt so, Freunde, ihr lasst meine Tochter frei, sonst mache ich euch platt. Ja, so. Und dann kommt's zum Angriff aufs Asylantencamp. Das ist aber eben nur am Ende. Ah, okay. Der Rest ist eher Drama, ja, so. Und das war, ist auch ein Grund, warum der Film sich nicht so gut verkauft hat. Ich meine, die Welt, der Weltfilmhandel ist sehr stark aufgebaut. Filme, die sich verkaufen, brauchen Action. Mhm. Und davon hat er zu wenig. Um es mal so zu sagen. Also, das ist ohnehin eine Situation, wenn man, so wie ich, Filme macht, eben jetzt nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich für die Welt. Dass diese politische Diskussion, die ich immer hier auch in Deutschland führe und so, spielt überhaupt keine Rolle im Ausland. Interessiert die alle einen Scheiß, sondern die interessiert mehr, was passiert. Ja, so, und wenn eben quasi doch mehr geredet wird als geschossen, auf gut Deutsch gesagt, dann laufen die Verkäufe eher schlecht. So, aber mir war es wichtig, einen Film zu machen, der eben wirklich ausgewogen ist. Sonst hätte man auch nicht Leute wie Amanda Plummer oder so wirklich gute Schauspieler, Ulrich Thomsen von Das Fest und so, da sind ja wirklich auch hochkalibrige Leute. Auch Barkat Abdi, der ja selber Somalia-Flüchtling ist oder war.
Oscar nominiert auch, ne?
Genau, ne? Diese Leute haben natürlich alle nur zugesagt, weil die auch fanden, dass das wichtig ist, dass so eine Story mal so erzählt wird. Ne? Der macht im Übrigen alles richtig als Asylant, der läuft nicht weg oder sonst irgendwas, lässt sich registrieren und alles und der wird ganz am Schluss abgeschoben. ja, weil ja, aber das haben wir ja auch in Deutschland pausenlos, dass jetzt Leute abgeschoben werden, die arbeiten und so weiter, wo man denkt, was soll denn der Scheiß? Ja, also, dass sozusagen die Leute, die quasi nicht irgendwie das Gesetz beugen, sondern dem Gesetz folgen und natürlich auch freiwillig, wenn sie einen Bescheid bekommen, gehen, die trifft's dann. Und das ist natürlich total absurd. Ja, es ist natürlich auch absurd, wenn Trump Leute arrestet, die irgendwo arbeiten seit 20 Jahren und aus dem Land schmeißt. Das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, also und das mir ging es eigentlich darum, diese die Diskussion über Migration einfach auf so ein Maß zu bringen, wo die Leute sich mal Gedanken machen und dann auch überlegen, es muss doch irgendwo Common Sense herrschen. Ne, es kann eben nicht sein, dass Leute, die nicht arbeiten und Sozialsysteme quasi gezielt ausnutzen oder Leute, die in Clan-Kriminalität sind, in irgendeiner Art und Weise, dass die den Sozialstaat ausnutzen können. Ja? Oder Leute, die auch wirklich arbeiten, die sich wirklich integrieren, werden dann abgelehnt, weil sie keinen Schutzgrund hatten oder sonst irgendwas. Denn das ist doch alles falsch. Ja? Also wir wissen, wir brauchen Migration in Deutschland. Also soll man auch Migration haben von Leuten, die migrieren und arbeiten und sich anpassen sozusagen und einen Job machen. Die können doch nicht ernsthaft behandelt werden wie Kriegsflüchtlinge, sondern die kommen dann hierhin, um ein neues Leben zu haben. Das zeige ich im Film übrigens auch. Alle haben gute Gründe, warum sie in dieses unsichere Boot steigen und eben in dem Sinne sozusagen dieses Risiko eingehen, ja auch im Mittelmeer sind ja schon zigtausend von Leute ertrunken, dieses Risiko überhaupt einzugehen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, warum? Man muss doch nicht lügen und sagen, ja, weil ich politisch, was weiß ich, verfolgt werde irgendwo, was ja auch in 99% der Fälle Quatsch ist, sondern die kommen, weil sie ein besseres Leben in Europa wollen. Aber das ist auch ein Fluchtgrund. Ne? Also ich bin da oft bei vielen Sachen, auch in meiner Vergangenheit, zwischen den Stühlen. Ne? Also ich bin sozusagen absolut, ich halte es für total idiotisch, alle reinzulassen. Ich halte es aber auch für total idiotisch, alle abzuschieben, um es mal so zu sagen. Sondern man muss wirklich in die Feinheiten eintauchen und dann mit Logik handeln. Ne?
Da muss man wahrscheinlich einfach differenziert ran. Ne?
Ja.
Wie lange ist der Film schon fertig?
Der ist jetzt seit 5 Monaten fertig, kann man sagen. Ja.
Wie teuer war der? Willst du das sagen?
2,5 Millionen.
Okay. Und wie kommst du dann, also Wie kommst du an so Schauspieler wie Amanda Plummer und so ran? Werden die dir vorgeschlagen? Lesen sie das Drehbuch? Interessieren sich dafür? Wie läuft dieser Prozess ab?
Also es gibt immer zwei Varianten. Man hat entweder jemanden, den man unbedingt will. Dann kontaktiert man den Agent oder Mensch und sagt, will die oder der mitspielen? Mhm. Das war hier nicht der Fall. Sondern hier war es so, dass verschiedene Agenturen das Drehbuch gelesen hatten und fanden es gut und haben dann Leute vorgeschlagen. Und Amanda Plummer hat zum Beispiel denselben Agenten wie James Russo. Mhm. Und der hat dann diese beiden vorgeschlagen und hat gesagt, der könnte den spielen, sie könnte die Touristin spielen. Ich hatte zuerst eher eine jüngere Touristin im Auge, ne, aber als ich finde die Amanda Plummer super. Ja, und die hat natürlich der Rolle auch einen Stempel aufgedrückt, weil die kann natürlich. Die spielt in dem Sinne, die bringt ihre Persönlichkeit so ein, wie sie ist. Ne? Man kriegt, was man bestellt sozusagen. Ja, die ist eben so, wie man sie auch noch aus, nicht nur aus Pulp Fiction oder so kennt, sondern hat eine große Erfahrung, aber sie hat einen super Geschmack, wie man einen Charakter porträtiert. Und ich habe sie dann eben auch machen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also es macht keinen Sinn, ihr zu sagen, du musst jetzt spielen, als ob Nicole Kidman deine Rolle gespielt hätte. Das bringt eben nichts.
Ja, aber ohnehin, der ganze Cast ist ja wahnsinnig hochkariert. Ich glaube, dass das, was die schauspielerischen Leistungen angeht, da hattest du nichts zu meckern, oder?
Nee, das war geil. Also vor allen Dingen, ich war überrascht, dass also auch Leute für jetzt zum Beispiel Marcus Henderson aus Get Out und Django und so, der hat eine relativ kleine Rolle gespielt, aber der wollte auch unbedingt dabei sein. Und das war extrem positiv für mich, dass man sagt, auch die kleinen Rollen sind gut besetzt. Mhm. Ne? Und oder die Mutter da von Daniel Sully spielt, die Perperno, die ist eine super Schauspielerin. Also sie hat's wirklich drauf. Die wollte auch unbedingt mitmachen. Das heißt, für mich war das so ein Feedback, wo man einfach sagt, guck mal, anscheinend finden die nicht nur das Drehbuch jetzt gut, sondern auch wichtig, dass man mal so einen Film macht und unterstützen es damit. Ne? Also und die, wir haben ja sehr viele, sagen wir mal, Migranten gebraucht, ne? Und die kamen komischerweise, was war für mich der größte Hammer, in Kroatien gibt's ja kaum Migranten, ne? Die kamen aus Ungarn und diese Casting-Gesellschaft, habe ich gesagt, wie sie aus Ungarn, ich denke, der Orban, ich finde, da sind da gar keine Migranten und so weiter, aber doch, und die kamen, ich habe mich natürlich sehr lange mit denen dann auch darüber unterhalten, ne, so 50, 60 sozusagen Statisten kamen dann als Schwarzafrikaner und so, und die meinten alle, nee, die haben alle Arbeitsgenehmigungen, viele waren Studenten, und studieren in Ungarn. Es war dann auch so eine Sache, wo so ein Realitätscheck wieder einsetzte, weil das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, die kommen aus Italien, die Statisten, ja. Und die so, nee, das war, ist preiswerter so aus Ungarn, ja. Und dass die aber da überhaupt Leute gekriegt haben, das war die Verwunderung für mich. Ja, also das war auch positiv, muss ich sagen. Ist auch super, super gelaufen, dass die da nach Kroatien hinfahren konnten und wieder abfahren und so weiter. Also keine Probleme. Ich habe auch gesagt, vielleicht wird er nicht mehr reingelassen, wenn er da im Reisebus wieder zurückfahrt und so. Aber die hatten eben alle ihre Papiere, ne? Ja.
Ich wollte mal fragen, Run reiht sich ja ziemlich gut, finde ich, in deiner Filmografie ein, weil du wieder ein brisantes Thema hast, was auch politisch aufgeladen ist und sowas. Und ich finde auch, also du hast ja dann auch so Sachen wie Darfur und Auschwitz, Hanau, die auch stilistisch immer sehr nah am Leben sind, also oft Shaky Cam und sowas, dass es irgendwie sowas Doku-haftes hat. Und ich glaube, du hast ja bisher nur eine wirkliche Doku gemacht mit der Bandidos-Doku. Ja. Wollte ich mal fragen, warum du trotzdem dann diesen Drang hast, daraus einen Spielfilm zu machen?
Oh, ich glaube, Dokumentation gibt es zum Thema genug. Mhm. Ja, so. Und ich wollte einfach, im Spielfilm kann man natürlich bestimmte Aspekte zeigen, die man in der Doku gar nicht einfängt. Ne? Also, wer ist in so einem Flüchtlingsboot? Also, ich kenne jetzt kaum welche, die wirklich da mal mitgefahren sind, ne, und alles dokumentiert haben. Und da hat man natürlich dann diesen fiktionalen Teil, wo man eben eine Handlung so darstellt, wie man sie mal darstellen will. Ne, dass man gegen den Trend, also ich habe noch nie Interesse gehabt, irgendwie genau das zu machen, was alle anderen machen oder genau das zu denken oder ich versuche immer die andere Seite der Medaille darzustellen, ja, bei Assault on Wall Street ja auch, ja, da hat mich eben aufgeregt, wie quasi alle Banker hunderte von Millionen Abfindungen gekriegt haben und 6000 Amerikaner haben Selbstmord begangen, weil sie Miete nicht mehr bezahlen konnten oder ihre Mortgage und deshalb eben so ein Rachefilm an der Wall Street, wo dann einer eben aufräumt, ja, so, also auch um den Bankern so ein bisschen Angst zu machen. Und das leitet mich immer, ja, also bei Darfur war es eben wirklich, warum hat da keiner eingegriffen? Ne? Also die, wo die Serben hier die im Kosovo die Massaker gemacht haben, wurde ja eingegriffen. Ne? Aber eben da.
Aber auch sehr, sehr spät erst.
Ja, auch zu spät.
Zu spät.
Zu spät, ja, ja. Ne? Aber ich meine, Darfur, wenn man jetzt googelt, ist, da ist ja schon wieder, die Leute sterben links und rechts. Es gibt wieder Massaker, schon seit Jahren jetzt. Oder vor allen Dingen Hungersnöte, Seuchen und so weiter. Und es ist einfach nicht so wirklich in den News. Ne, da sind eben andere Sachen drin, Gaza und ja. Ukraine und so weiter. Ne? Und da wird dann einfach vergessen, dass da sehr viel mehr Leute gestorben sind wie in Gaza und Ukraine zusammen. Und oder, na gut, Ukraine-Krise mittlerweile auch fast wahrscheinlich 1 Million tot. Wir wissen es ja nicht so wirklich, aber da ist auch ein hoher Count. Aber ich fand das einfach unglaublich, dass dann Leute zerhackt wurden. Ich meine, das kann man sich nicht sagen. Und es wurde einfach nicht eingegriffen, während wir ja gerade die Amis auch oder in der NATO in der Lage wären, sehr schnell einzugreifen. Ne, also diese Janjaweed, die bei Darfur quasi auf Pferden durch die Gegend reiten und dann die Dörfer platt machen, die hätte man ja auch aus der Luft bekämpfen können, ohne Probleme. Das ist ja Desert. Ja, so, da kann man drüber fliegen mit Apache-Helikoptern und so. Und das ist alles nicht passiert. Also da war ich moralisch einfach, fand ich so, das ist einfach scheiße und da will ich was gegen tun. Ne? Oder zumindest die Aufmerksamkeit.
Ja, es ist auf jeden Fall, ist ja auch emotional brachialer als Spielfilm. Also die Szenen gerade in Darfur, die da drin sind, in der Doku, könntest du die nicht sagen. Ich glaube, du hättest ein leichteres Spiel mit den Festivals wahrscheinlich, mit Dokus dann. Aber finde ich auch interessant, dass du jetzt auch bei Run wieder sagst, weil das ist ja auch nichts Neues quasi.
Ja.
Und es hört sich sowieso immer alles sehr anstrengend an bei dir, finde ich, aus den Interviews, die ich kenne. Und deswegen wollte ich mal noch so eine kleine Zeitreise zurückmachen. Du warst ja nämlich schon mal bei uns auch, also wir sind ja Moviepilot und Filmstation in einem Haus. Und du warst vor 9 Jahren, habe ich gesehen, für Rampage 3 da beim Filmcheck damals in der Videothek, falls du dich erinnerst.
Oh, ja.
Und da hast du nämlich gesagt, Rampage 3 ist dein letzter Film. Und hast gesagt, ich zitiere dich mal jetzt hier, auch wenn man mit Film schon kein Geld verdient, dann will man wenigstens was bewegen. Aber wenn nichts bewegt, dann fragt man sich irgendwann, wozu weitere Lebenszeit und Geld verschwenden.
Hat sich eigentlich nichts dran geändert. Nein, es war einfach natürlich damals so, dass Streaming war nicht da, wo es jetzt ist. Und Video war tot.
Ja.
Das ging rucki zucki. Also in Deutschland gibt's ja zum Glück noch DVDs und Blu-rays, was ich immer super finde, auch wegen Director's Commentary und so weiter. Und leider international eigentlich fast nirgendwo mehr. So, und das war ja der Haupterlösbringer von fast allen meinen Filmen. Ne? Also Kino kann man eben nicht wirklich drauf bauen und Video war eigentlich immer so der Erfolg. So, und dann habe ich mir gesagt, so, es bringt doch nichts. Also hör einfach auf. Ich hatte ja dann dieses Restaurant aufgemacht in Vancouver, der Bauhaus. Ja, habe ich gedacht, vielleicht als Restaurant habe ich mehr Spaß als Restaurateur und so weiter. Was ich sag mal so, das ist nicht wahr. Ja, als Restaurateur, das Problem ist, man ist jeden Tag im Einsatz und es hört einfach nicht auf mit der Scheiße. Sozusagen, es war also zu viel Arbeit. Das war dann ganz gut, als Corona kam, haben wir ja dann sowieso schließen müssen. Und dann haben wir auch gesagt, wir gehen mal nach Deutschland wieder zurück und lassen es jetzt bleiben mit dem Restaurant-Business. Und dann kam quasi irgendwie, als ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, 2020, also nach 4, 5 Jahren, kam dann diese Idee, ich greife wieder an, ich mache doch Filme. Aber jetzt brauche ich natürlich Streaming-Deals sozusagen, ja. Und das ist auch nicht einfach. Ne? Aber es gab wieder eher die Hoffnung, dass man auch Geld wieder rekupen kann, wenn man Filme dreht. Ich konnte ja nun mal nie auf Filmförderung bauen oder dass ARD und ZDF mir Geld gibt. Also von daher musste ich immer gucken, wie kann ich denn mit dem Film wieder Geld wieder reinholen auch. Ne? So, also so kam es dann dazu. Aber da war wirklich so, nach Rampage 3 war ja auch wie so ein Abschluss Rampage 3. Nicht nur von Rampage, sondern auch insgesamt habe ich mir gedacht, komm, das ist ein guter Abschlussfilm.
Ja.
Sehr desillusionierend ja auch, waren ja alle 3 Rampage-Filme. Ja, und das war dann, aber dann habe ich dann gedacht, ich bin doch noch zu jung, um einfach so jetzt hier abzutreten, ja. Man sieht da den 86-Jährigen irgendwie Martin Scorsese zum Set, ja, und dann denkt dann, also mit 55 kann man Gas geben sozusagen.
Oder
ja.
95-jähriger Clint Eastwood.
Ist auch unfassbar. Ja, der muss mal irgendwann erschießen. Das geht.
Hast du da, Aber heißt das, hast du so ein Ende vor Augen, wann du nicht mehr weitermachen willst? Weil es gibt ja einige Leute, also große Regisseure, die dann irgendwann nur noch Scheiße rausgebracht haben. Oder Tarantino sagt, er macht nur 10 Filme. Werner Herzog hat auch mal gesagt, er will irgendwann aufhören, weil es sonst peinlich wird. Aber hast du da irgendwas?
Ja, aber man muss auch gucken, ne? Also ich fand zum Beispiel, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass Clint Eastwood irgendwie irgendeinen totalen Scheißfilm gedreht hat, ja. Also hier The Last Juror oder wie der hieß, der letzte. So schlecht war der auch nicht. Konnte man sich ganz gut angucken, ne. War trotzdem ein bisschen unlogisch dabei. Aber bei Scorsese wird's jetzt vielleicht kritisch. Ja, also Killers of the Flower Moon fand ich jetzt doch sehr zähfließend.
Aber wir fanden ihn noch gut.
Ja, aber. Vielleicht auch ich geb dir jetzt das Killers of the Flower Moon Ding. Pass auf. Wenn die, ja, alle diese Leute die ganze Zeit umbringen, alle Gegner, Indianer, also diese Natives, werden ja umgebracht links und rechts. Wieso versucht er denn seine Frau für anderthalb Jahre zu vergiften, anstatt die einfach abzuknallen und in der Wüste zu verscharren? Da wäre ja gar nichts passiert. Also das war natürlich doch sehr in die Länge gezogen. Dieser Teil bis Jeremy Plimmons, bis der Plimmons kam, dann wurde es der Jesse Plimmons, dann wurde es deutlich besser. Ja, so. Also, wie gesagt, Scorsese, glaube ich, hat noch nie einen total schlechten Film gemacht. Aber es war jetzt in seiner, auch The Irishman oder so, sind ja jetzt nicht in seinen Top Ten, diese beiden Filme. Mal gucken, was der jetzt macht.
Ja.
Ja, so. Also, ähnlich wie Ridley Scott. Der ja auch dreht immer noch Filme, aber so Napoleon war schon hart zu gucken, ne? Ein bisschen langgezogen, würde ich auch mal sagen. Man, vor allem, wenn man ja weiß, was passiert. Ist ja jetzt nicht so, man guckt Napoleon und denkt sich, ja, ne, jetzt kommt Waterloo und Napoleon hat gewonnen. Nee, also
ist dann eher interessant, wie er es umsetzt. Das wäre dann das Interessante an so einer Geschichte.
Genau, ne?
Und ich fand, also diese Waterloo-Sequenz, die war schon brachial im Kino. Das hat schon geknallt, fand ich.
Ja, aber war auch viel Computereffekt.
Das stimmt, aber ich fand, es sah nicht so schlecht aus.
Nee, also Ridley Scott hat ja immer visuell gute Filme gemacht, so. Aber ich meine, Gladiator 2 war eben auch nicht mehr wie Gladiator 1.
Das stimmt.
Ne?
Das
so. Stimmt. Also da wird schon Tribut gezollt, aber nicht unbedingt dem Alter. Man weiß es ja nicht. Oder ist es jetzt einfach so, dass einfach diese ganzen, wie auch die Filme finanziert werden, ist eben sehr verschieden geworden.
Ja, man fragt sich immer, woran es liegt. Also bei Brian De Palma auch und solche Leute, wo dann nur noch komisches Zeug bei rauskommt und sich fragt, wie das überhaupt so entstehen konnte.
Hat der überhaupt noch mal einen Film gedreht, Brian De Palma, in den letzten 10 Jahren?
Also in den letzten 10 Jahren hat er, glaube ich, diesen Domino gedreht mit, wie heißt der Game of Thrones Darsteller?
Ja, Nicolai Costa Waldau.
Genau, der hat die Hauptrolle. Der ist in Deutschland auch nur auf DVD und Blu-ray erschienen. Oh, schwierig. aber ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, arbeitet der nicht an irgendwas? Aber das ist...
Man hört immer Sachen, aber...
Ja, ist schade, wenn so große Leute dann irgendwann auch selbst beim Streaming nicht mehr so die Chance bekommen. Also wenn so ein Brian De Palma, auch wenn er jetzt vielleicht die letzten Jahre keine sonderlich guten Filme mehr gemacht hat, keine Chance mehr bekommt irgendwie seine, also ich meine, Scorsese muss auch zu den Streamingdiensten hingehen, damit er seine Filme überhaupt finanziert bekommt.
Ja, ich war auch letztens überrascht, da war ich in Köln bei so einer Convention und neben mir war Markus Nispel, super Typ, mit dem ich schon lange unterhalten.
Und der hat aber schon 20 Jahre keinen Film mehr gemacht,
genau.
Oder?
Ja. Aber das, da habe ich auch
gefragt.
Ja, genau. Und da habe ich dann auch gefragt. Ich so, wieso kommt nichts mehr? Ne? Und er dann so, ja, weil es einfach hier wegen Pathfinder oder was, weil der gefloppt ist. Hm. Der hatte einfach so richtig heftige Flops. Und dann war er eben komplett weg vom Fenster. Ne? So, und der wohnt da wieder in Frankfurt. Aber super Typ. Und da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass so Leute, die ja doch auch mit Texas Chainsaw Massacre, obwohl er mit Michael Bay...
Der aber ein Erfolg war.
Ja, war ein Riesenerfolg. Ja, ja. Aber wie gesagt, der hat ja, sagen wir mal, angeeckt da auch. Ja, Michael Bay ist jetzt auch nicht der netteste Typ, für den man arbeiten muss oder kann. So, und das zeigt aber dieses Hollywood-System. Da werden Leute auch so gewisse, sagen wir mal, die werden dann kurzfristig gehypt, dann sind die heiße Scheiße sozusagen. Und andere, wo man weiß, die können was oder so, fallen dann komplett durch. Ne? Und das ist, ich meine, dass diese Schwierigkeit, deshalb war ich ja auch auf Filmstarts oft sauer, wenn schlecht bewertet wurde, diese Schwierigkeit, die ich sozusagen immer für mich erleben musste, ist ja zu guter Letzt auch irgendwo meine Stärke. Dass ich doch sehr independent bin und quasi, ich musste meine Filme selber verkaufen. Ich musste die selber finanzieren. Da kam nicht Michael Bay und hat gesagt, willst du Texas Chainsaw Massacre machen, wie bei Markus Nispel, der ein super erfolgreicher Werberegisseur war. Mhm. Ne? So. Und das war natürlich für mich immer total frustrierend, dass man irgendwie denkt, was für eine Scheiße. Wieso kommen die nicht mal auf mich zu? Ich habe hier Dungeon Siege gedreht, Jason Statham, wieso drehe ich nicht den nächsten Jason Statham? Als Beispiel, ne? So. Und das war natürlich, man kann sagen, einerseits haben sie gedacht, der Boll ist ein dummes Arsch, mit dem arbeiten wir nicht. Das glaube ich weniger, weil die Schauspieler, ich hatte ja kaum Probleme in meinem Leben mit irgendwelchen Schauspielern und habe ja mit sehr vielen.
Das war Tara Reid, ne?
Ja, aber die hat ja mit mir keine Probleme gehabt.
Nee.
Also das ist der Punkt. Also die Schauspieler, die jetzt, ich habe wenig Schauspieler, die jetzt total negativ über mich reden. So. Und aber es war dann zu guter Letzt, hat das dazu geführt, dass ich eben selber irgendwie so ein Perpetuum mobile machen kann, dass ich weiß, na gut, ich kann jetzt keine 20 Millionen raisen, aber 2. Ne, so. Und das ist natürlich schön, dass man dann sagt, ich kann jetzt auch weiter irgendwie Filme machen, solange ich jetzt nicht durchdrehe.
Ja.
Ja.
Was würdest du machen, wenn du mal 20 Millionen zur Verfügung hättest?
Och, alles möglich. Also es kommt auf, wir haben Projekte tatsächlich, ich habe immer Sachen in der Entwicklung oder wo wir sind. Und seit Jahren arbeiten wir zum Beispiel an Ness, Elliot Ness, ja, so.
Da wollte ich dich nämlich noch ansprechen, weil da hatten wir damals bei Facebook ein bisschen drüber geschrieben. Es kam irgendwie die Meldung auf, dass du einen Film über Elliot Ness spielst. Elliot Ness wurde schon mal von Kevin Costner in Untouchables gespielt, der Polizist, der Al Capone jagt.
Genau.
Und da hieß es, da ich weiß gar nicht, wer die Meldung gebracht hat, in welchem US-Branchenmagazin das kam, aber da stand auch mit A-Liga-Star war im Gespräch oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob du da jetzt mal ein bisschen was von erzählen kannst, wer das gewesen ist.
Nee,
weil du auch meintest, kann ich nicht sagen.
Nee, die Sache war die, dass wir tatsächlich, also es ist der letzte Fall von Elliot Ness gewesen, The Butcher of Kingsbury Run, das war so ein Serienmörder-Ding. Danach ist er retired und ist auch kurz danach gestorben. So. Mhm. Und wir hatten wirklich großes Interesse von mehreren Streamern, das ganze Ding zu finanzieren. Er spielt in den 50er Jahren in Cleveland, aber nur, wenn wir Kevin Costner bringen.
Aha.
Ja. So. Und Costner hat's nie gemacht.
Das sollte dann quasi eine Fortsetzung
natürlich.
Zu Untouchables werden.
Genau.
Das ist ein bisschen heftig.
Nee, aber wäre geil.
Ja, wäre geil gewesen, aber das.
Genau. Aber dann war Costner eben zu dem Zeitpunkt in Yellowstone die ganze Zeit.
Und Horizon.
Und Horizon, was er ja unbedingt machen wollte.
Und immer noch will.
Ja, wacht mal ab. Ne? Also, und so, und ich kam einfach nicht durch. Ja, die Agentur meinte, nein, der ist ausgebucht, der macht nichts, der hat keine Zeit. Und ich sehe, aber guck doch mal, Untouchables war ein Riesenerfolg. Da hätte man wieder Brian De Palma auch aktivieren können, hätte ich dann vielleicht nur produziert, Brian De Palma wieder Regie geführt. So, ja, aber es kam einfach nie zu einem Gespräch. Ne? Und da habe ich auch gesagt, wie geht das denn? Wir würden das Geld kriegen. Der könnte Riesenasche machen. Ja, so.
Und was für eine Summe stand da im Raum?
10 Millionen für den.
Ja. Cool, ja.
Genau, würde ich auch sagen. Also das ist ja für Kevin Costner jetzt auch nicht, dass er einfach so abhaken kann. Mhm. Jetzt wird das dringend brauchen, glaube ich.
Ja, gerade würde es gut tun.
Genau, aber auch da, wir haben die Tür nie zugemacht, aber es passiert eben nichts. Und also dieses Projekt ist quasi tot ohne Kevin Costner, weil wenn man wir haben natürlich stundenlang darum debattiert, wer könnte denn noch jetzt Geld triggern, wenn man den bringen würde.
Und so. Der bezahlbar ist.
Ja,
in dem Rahmen.
Ja, aber das große Problem ist ja, wenn man dann an irgendwelche anderen Stars, man geht jetzt an George Clooney ran, wäre zwar total verkehrt, aber ist egal. So, ja, der würde ja als allererstes sagen, wieso spielt denn Kevin Costner nicht Elliot Ness wieder?
Hat keine Zeit.
Ja, dann würde ich sagen, dann ich auch nicht. Ne, also, weil da die viele sehr bekannte Schauspieler, man bräuchte ja da einen sehr bekannten Schauspieler, würden natürlich genau diese Angst haben, dass dann am Schluss alle sagen, ja gut, aber hätte Kevin Costner spielen müssen. Ne? Also das ist sozusagen, ja, und da hat man zum Beispiel so ein Projekt, wo man sagt, da hätte ich 50, 60 Millionen gekriegt, wenn ich den gebracht hätte. Ja, hat leider nicht geklappt. Und wir haben so 2, 3 Projekte, wo die Streamer gesagt haben, das würden wir machen, aber ihr müsst den und den kriegen.
Ja, kannst du das auch erzählen? Ist ja hochinteressant.
Ne, wir haben zum Beispiel einen Actionfilm 12 Hours, wo wo ganz simple Story, also du hast also im Prinzip Familie wird entführt, einer hat dann, da liegt nur so ein Handy mit Pins, ja, so du bringst jetzt 5 Leute um in 12 Stunden oder deine Familie ist tot, ganz simpel. So, da wurde uns auch gesagt, bring den Statham wieder, kriegst du das Geld, bring Jared Butler, kriegst du das Geld. Ne, da geht's auch um 30 Millionen oder so. Einen richtig fetten Actionfilm. Ja,
die sind dann auch so spezifisch, wen sie wollen. Oder
absolut. Okay. Ja. Okay. So, und das ist eben das, ich meine, das Brutale bei diesen Streamern heutzutage ist natürlich, dass die auch quasi mit Algorithmen arbeiten. Die arbeiten eben rein, sagen wir mal, ja, Amazon arbeitet eben wie Amazon arbeitet. Und die wissen, dass das so funktionieren wird. Aber du kannst natürlich nicht, die Story an sich ist ja gut. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bringst Scott Eastwood, ne, oder Josh Duchamel oder solche Leute, die triggern eben nicht das Geld. Ne, die triggern dann 3 Millionen. Mhm. Ne, dann kannst du sagen, dann muss der ganze Film für 3 Millionen insgesamt gemacht werden. Aber die Streamer sagen dann, daran haben wir gar kein Interesse. Solche Filme wollen wir nicht finanzieren. Solche Filme würden wir dann lizenzieren. Ne, wo die dann am Schluss sagen, ach gut, oder Sky gibt dir 100.000. Ne, so, da musst du wieder zig Deals machen, um so 2-3 Millionen zu rekupen. Und den Schritt sind wir noch nicht gegangen, solange wir noch eine Chance haben, vielleicht einen von den dicken Namen zu kriegen, ja, die dann vielleicht doch ja sagen, da sind wir dran. Ne?
Ich hätte jetzt gedacht, dass man an Gerard Butler schon rankommt. Vielleicht täusche ich mich da auch. Also ist sicherlich schon ein Star, aber.
Aber der funktioniert immer noch auch streamt, die kommen ja auch ins Kino stellenweise, Grönland und diese ganzen Filme, yeah, da, Den of Thief und so. Aber die sind natürlich ähnlich wie beim Statham, so mit Beekeeper, das ist immer dasselbe. Ne? So, und bei uns sozusagen, das wäre dann auch, wo wir ein bisschen anders sind, ist, der will die Leute ja gar nicht umbringen. Ja, der führt ja da keinen Rachefeldzug, sondern muss auch Unschuldige umbringen. Und da kommt eben, da brauchst du auch ein bisschen Schauspielerqualität, ja, wo dann einfach so klar ist, während der das machen muss, muss der rausfinden, was geht ja eigentlich vor? Wieso ich? Was für eine Scheiße? So, und das ist an sich eine geile Handlung. Ne? Das sehen ja auch die Streamer so, ja, also 3 Streamer haben da Interesse dran. Und die meinten dann auch, das ist eine geile Handlung. Aber du brauchst den Typ, den die alle gewohnt sind für so einen Actionfilm. So, ja, und du kannst natürlich für so einen Film, ich sag mal so, Matt Damon als Beispiel jetzt mal, ne? Der kann er natürlich auch spielen, aber der wird das einfach nicht machen. Weil diese Leute, wie jetzt DiCaprio, solche Filme, die kannst du für solche Filme nicht ansprechen. Das machen die nicht. Die wollen irgendwelche totalen Character-Dramas, wo sie, was weiß ich, einen Oscar für kriegen. Oder diese ganzen Leute, die sie bei Marvel mitspielen, die verdienen einfach viel zu viel Geld. Ne? Und das, du bist dann sozusagen ganz schnell in dieser Nische, ne? Wo gesagt wird, so ein Gerald Butler spielt ja in Independent-Filmen mit. Ne? Also große Independent-Filme. Mhm. So, das würde schon passen für den. Ne, und ich finde ja auch, Gerard Butler zum Beispiel, Machine Gun Priester war ein super Film.
Von Mark Foster, oder?
Glaube ich. Kann sein, ja, der war geil. Mhm. Ja, so, weil er auch eine reale Story da aus Afrika auch und so weiter. Und ich finde, der verkauft sich zu cheap. Ich glaube, der kann eigentlich viel mehr. Der könnte auch so eine Rolle jetzt da spielen in 12 Hours. Und der ist eigentlich ein Charakterschauspieler. Aber der ist so ähnlich wie Liam Neeson, der jetzt ja offiziell gesagt hat, jetzt Feierabend, diesen Action.
Zum 5. Mal.
Bis er wieder 3 Millionen ja, ja, kriegt. So, aber der hat jetzt auch, glaube ich, aber Liam Neeson ist ja ein super Schauspieler. So, ja. Und der war dann auf einmal, ist der auch, weil die anderen zu alt wurden, ne, Bruce Willis war weg, Travolta, was ist nur noch scheiße, Pacino, De Niro viel zu alt, Schwarzenegger. So, auf einmal waren die alle weg. Und da ist Liam Neeson irgendwie in diese Rolle reingefallen und auf einmal hat das funktioniert, finanziell funktioniert und dann kam dann ein Ding nach dem anderen. Ja,
jährlich, ja.
Ja.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/football. Fuel Points TC.
Ja, krass, aber du hast ja auch einen Actionfilm mit Armie Hammer gedreht, oder?
Genau, Citizen Vigilante.
Da würde ich auch gerne mal wissen, wie ist das mit Armie Hammer zustande gekommen? Wann kommt dieser Film? Weil ich bin da sehr neugierig drauf, weil Armie Hammer hatte ja einen großen Skandal. Es war dann vorbei mit Armie Hammer. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen drüber erzählen. Und jetzt so eine Art, dein Ein Mann sieht Rot?
Fast. Ich habe Armie Hammer gesehen bei Bill Mayer im Podcast Club Random. Ich gucke immer gerne Bill Mayer bei HBO. Okay. Aber der hat ja diesen Club Random Podcast. Und da war Armie Hammer. Und ich hatte den gar nicht mehr so richtig auf dem Radar, weil Armie Hammer jetzt auch nicht, wie auch immer hier der, wie hieß der nochmal mit Johnny Depp?
Johnny Depp und
Lone Survivor.
Lone Ranger.
Lone Ranger oder hier
Social Network.
Social Network, say your name oder hier mit dem
Tim. Your name, ja.
Genau. Ja, und ich wusste, er ist ein guter Schauspieler, aber der ist jetzt nicht in diesen Filmen, die ich so super filme, sagen wir es mal so. Ja? Mhm. Social Network war natürlich super, aber ich bin jetzt hier nicht der.
J. Edgar von Clint Eastwood hat auch mitgespielt.
War auch gut, aber da war er ja nicht die Hauptrolle.
Nein, aber er war dabei.
Genau. Ja. Ich wusste, er ist ein super Schauspieler. Aber ich hatte mich nicht damit auseinandergesetzt, mit diesem ganzen Kannibalismus, Bondage-Zeug. Und bei Bill Maher hat er dann eben wirklich alles so rausgehauen.
Das Interview war nach dem Skandal.
Ja, das Interview war erst letztes Jahr.
Ah, okay. Mhm.
Ja, also meinte er, jetzt bin ich hier 3 Jahre gecancelt, jetzt reicht's auch langsam, so ungefähr, ja. Und er hat dann wirklich auch total ausgepackt, also warum alles so sich entfoldet hat, ja, sodass er eben sehr früh geheiratet hat, sehr früh Kinder gekriegt hat, dann wurde er berühmt, auf einmal kam die Kohle rein. Die Frauen kamen rein. Ich meine, Armie Hammer ist ja nicht Harvey Weinstein. Der brauchte jetzt keine Frauen sozusagen ins Zimmer zu locken. Die kamen freiwillig in sein Zimmer. Ne? So. Und Drogen, Alkohol, diese Suchtfrauen zu vögeln, auf gut Deutsch gesagt. Und dann eben auch dieses Kinky-Sex. Also hier mit Gürtel, Bondage, wie auch immer. Und da war er dann eben auch auf Websites unterwegs, S&M etc. So. Und er meinte, er hat A, total übertrieben, B, die ganze Familie, seine Familie ruiniert damit natürlich, als die Frau das mitgekriegt hat. Aber man muss natürlich, wenn man mal rein sachlich guckt, ne, der ist nicht, es gab keinen Fall, also es gab kein Gerichtsverfahren, sowohl nicht privat als auch nicht vom Staatsanwalt. Und diese Frauen meinte, dass die Wirklichkeit war, die, der hatte eben immer 4, 5 Frauen parallel. Ne, und die sind dann eifersüchtig aufeinander geworden und haben dann angefangen, ihn zu zerlegen. Das ist ja auch, liegt in der menschlichen Natur, ne? Ich kann den nicht kriegen, jetzt mache ich ihn fertig sozusagen. So, und er meinte, das ist total hocheskaliert und diese Textmessages, die sind ja auch mit dem, ich könnte dich essen, wie auch immer. Wenn man jetzt nicht da mal eingetaucht ist, dann hat sich das mal länger genau durchgelesen. Es stand ja immer nur der Kannibal. Aber er war nun mal nicht der Kannibale von Rothenburg, sondern das war eine sexuelle Anspielung in einem Textmessage und hat mit der Realität nichts zu suchen. Also ist einfach Quatsch. Der wollte niemanden essen. Ne, so. Und er sagte, die hatten ja auch immer Safe Words und der ganze Kram. Ja, also wie gesagt, ich fand es idiotisch, dass einer 38 ist und ist jetzt seit 3,5 Jahren sozusagen arbeitslos. Wegen so einer Nummer, also für immer, wenn einer ein guter Schauspieler ist, dann muss man eben auch sagen, also jetzt kann er doch mal wieder arbeiten, ja. Ich meine, was soll das für eine Strafe sein, nie wieder zu arbeiten? Und deshalb habe ich den gefragt, würdest du das machen, diese Rolle spielen, ja, weil ich genau so einen Typ brauchte. So groß, gut aussehend, aber auch so ein bisschen arrogant, snobistisch. So, und er ist in meinem Film gelangweilter Erbe in Zagreb. Also er wurde in Zagreb gedreht und da spielt er auch. Sein Vater hat da sehr viele so Immobilien gehabt. Das ist auch ein bisschen nah an ihm ja dran, weil der Vater war ja auch steinreich und hat alles verzockt. Der kam von diesem Occidental Petroleum. Da war der Großvater mit der Haupteigentümer. Die waren also Milliardäre. Und dann hat der Vater alles geerbt, der auch nur Frauen, Alkohol, früh gestorben, hat die Anteile sehr billig verkauft und seine Mutter wohnt ja, also vom Army die Mutter, die wohnt auch in L.A. jetzt und die haben quasi, sagen wir mal, bis auf vielleicht 5 Millionen in einem Haus oder so, also haben die quasi nichts mehr. Ne, also so, und er ist aber genau, der konnte sich mit der Rolle identifizieren, ne, dass er sowas erbt und du kannst irgendwie so einen auf dicke Hose machen. So, und er ist bei mir, ist eigentlich so ein Typ, das ist sehr zwiespältige Persönlichkeit, ähnlich wie Bill Williamson, nicht wie Bill Williamson in Rampage, aber er hat Schattenseiten. Mhm. Ne, so, und hat eben, so, und der, dem ist dann langweilig und der greift quasi ins Rechtssystem ein. Also es ist jetzt nicht so wie Denzel Washington, also hier
ja, Charles Bronson,
man sieht ja, aber ja, aber genau, also so ist es nicht.
Genau, so ist genau, es nicht.
Dass er nicht seine Familie wurde vergewaltigt, genau. Und er führt die Rache durch oder wie bei Equalizer, ne, so, sondern er ist mehr so dieses, was dem nicht gefällt, wird verändert. Also es wird auch wieder ein sehr kontroverser Film.
Ja, und es ist auch wieder eine typische Uwe Boll-Figur. Eigentlich.
In dem Sinne, ja. Mhm. Ne, weil so Licht und Schatten so zusammen sind und die Leute müssen sich selber ein Urteil fällen, War das jetzt gut, was er da gemacht hat im Film? Oder wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet? Ja, so. Und wir werden es sehen. Ne? Aber der Film ist fertig und wir werden jetzt beim American Film Market zum ersten Mal zeigen. Ja, aber Deutschland ist schon verkauft. Also der Druck bei dem Film, ganz anders als bei Run, als das so durch die Trades ging. Wir haben bestimmt 200 Leute, die den Film sehen wollen, aus allen Herren Ländern. Ist auch nicht so, dass Army Hammer außerhalb der USA, wer weiß, wie gecancelt ist. Ne, USA sehe ich schon schwieriger an. Da werden wir sehen, was da passiert. Weil die wissen, das ist ein Actionfilm. Weil die wissen, das ist jetzt kein Drama. Obwohl es natürlich auch ein Drama ist, aber es ist natürlich nicht so, dass man bis zum Schluss des Films warten muss, bis da mal auch Action passiert, sondern es passiert natürlich über den Film hinweg. Also, ich kann nur sagen, er ist ein sehr guter Schauspieler. Er ist vor allen Dingen auch ein Leading Man. Also, das ist jemand, der einen Film trägt. Und das hat man ja zum Beispiel jetzt bei Run, sind alle Schauspieler sehr gut, aber da ist kein Leading Man dabei.
Das ist ein Ensemble-Film.
Genau. Mhm. Ne, da sind alle, die, wo man sagen kann, schauspielerisch haben die alles drauf. Aber das ist jetzt nicht so, dass man wie bei Schwert des Königs hat man eben Jason Statham. Ist der so guter Schauspieler wie Ray Liotta? Nö. Aber er ist ein Leading Man, der zieht einen durch den ganzen.
Actionstar.
Genau. Und so ist auch Armie Hammer. Der kann Schauspielern, der kann aber auch einen Film in die Hand nehmen und führen. Ne?
Ja. Wie war der Umgang so mit ihm am Set?
Super, der war super vorbereitet. Der hat auch natürlich null Allüren. Ja. Jetzt auch.
Jetzt auch, genau.
Ich weiß nicht, wie er früher drauf war. Der hat also, der ist eben jetzt diszipliniert, hat sich wirklich super vorbereitet und hat auch oft lange Textpassagen und so weiter. Hat das auch sehr gut gemacht. Und ich habe natürlich oft mit ihm gegessen und so in Ruhe unterhalten, das Ganze nochmal so aufgearbeitet. Aber ich habe ihm auch gesagt, du musst jetzt, der hat ja auch einen Podcast, der hat aber, glaube ich, gecancelt jetzt, weil ich ihm gesagt habe, das bringt nichts. Weil der redete in seinem Podcast mit Gästen immer wieder über dasselbe Thema, auch über seine Cancellation. Und über.
Ich meine, das war ja jetzt hier auch das Erste, was wir dich gefragt haben. So, das ist ja das große Ding, was sich so um ihn dreht.
Ja, einfach, aber es muss ja weg. Also aus seinem Interesse weg. Na, ich habe ihm auch gesagt, es bringt dir nichts, wenn du jede Woche mit irgendwelchen Gästen darüber redest.
Das weiterfütterst.
Genau. Meine ich jetzt besser ist, du lässt das einfach jetzt auf sich beruhen und fängst wieder an, Rollen zu spielen. Ne? Und das, glaube ich, ist auch sein Ziel. Er war ja in einem Western mit William H. Macy drin, da spielt er eine Nebenrolle. Der kommt anscheinend auch wahrscheinlich direct to stream Weihnachten.
Okay. So,
was nicht schlecht ist, dann ist der Film ja raus, bevor jetzt Mein Citizen Vigilante kommt. Und dann sieht man ja, wo läuft der im Stream, was passiert da. Ich weiß auch, er macht viel Networking in Hollywood und trifft Agenten. Die haben ihn natürlich alle gedroppt. Ne? So, und aber wie gesagt, ich finde also als Typ super. Und ich meine, alle, die mit ihm so gearbeitet haben, die sagen auch, der hat nie irgendwelche Fissematenten gemacht. Der war also kein, zum Beispiel bei hier mit dem Johnny Depp. Er meinte, Johnny Depp kam immer 2 Stunden zu spät. Ja. Und hat sozusagen immer Hangover und sowas alles gehabt. Ja. So, und die haben alle da auf ihn gewartet. Da ist er nicht negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Ne? Also,
FSK 18, würdest du sagen?
Ja.
Wird dolle?
Ja, es geht schon. Also das ist dann wirklich so wie Rampage, Sound of Wall Street, es geht schon.
Oh, vielleicht auch Indizierung?
Nee, hoffe ich nicht. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie mittlerweile die.
Lockerer, würde ich sagen, oder? Also, dass wirklich mal wieder Filme indiziert werden, ist schon sehr selten. Also da muss schon.
Ja, vor allem, wenn man Fernsehen guckt. Also ich meine, Gangs of London, Mobland, selbst bei diesen Taylor Sheridan-Dingern,
das ist heftig,
da ist schon das Gewaltlevel im Fernsehen. Ich habe jetzt gerade Monster geguckt, der Ed
Charlie
Gangster.
Hunnam,
er hat sehr gut gespielt, aber es war viel zu lang. Der hätte mal in 4 Folgen fertig
Ich bin mittendrin, ich habe jetzt 5 Folgen und ich bin auch nicht so begeistert. Ich bin sehr begeistert von Charlie Hunnam, weil der ist echt super da. Ja.
Zieht's auch durch. Aber das Level, der wäre früher indiziert worden.
Ja,
der wäre indiziert worden.
Vor allem, also allein diese eine Traumsequenz von Toby Hooper, wo er die Leute mit der Kettensäge zerschneidet, das ist ja unfassbar.
Unfassbar. Hab ich auch. Ich saß da, ich so, er leckt mich am Arsch. Ja? Also das ist wirklich auf dem absoluten Splatter-Level, wie früher die Splatter-Filme, die alle verboten worden sind. Ne? Ja. Also, ich finde es ja sowieso in Deutschland Ich war letzte Woche in Hamburg bei diesem House of the Dead, wo sie House of the Dead nochmal gezeigt haben. Und dann lief der natürlich von der DVD oder was und der war auch geschnitten.
Haben die geschnittene Fassung gezeigt?
Ja, hab ich gesagt, wie geht das denn? Ne, und weil die Deutsch, die haben dann vorher eine Abstimmung gemacht, Deutsch oder Englisch. Dann haben die Leute Deutsch, Englisch gewählt. Dann habe ich auch gesagt, da müsst ihr doch irgendwas einen Reimport haben oder so, weil bei House of the Dead, der lebt natürlich auch von Gore. Und da war dann immer irgendwie Cut. Ja, ich so, was ist das denn? Ich saß da live dabei quasi und dachte, Scheiße.
Ist der noch
so,
indiziert? Ja.
Bitte?
Ist der dann noch indiziert?
Nee, der ist ab 18. Der war da, glaube ich, bei KJ oder ab 18. Ich weiß es nicht mehr. Kinowelt hatte den ja damals und die haben den geschnitten dann. Ne? So, und ich hatte ganz ehrlich noch nie diese deutsche Version gesehen. Noch
aber ist das nie. Nicht auch faszinierend zu sehen, wie man einen Film verstümmeln kann?
Ja, und es war einfach dann oft hat man in Deutschland bei Rampage 1 musste ich das Ende ändern, dass er von der Polizei.
Ja, der hat eine Spion, ne?
Ja, aber das ist ja scheiße. Vor allem bei Rampage 1, ganz ehrlich, dieser Film hätte ganz klar einfach ab 18 sein müssen, vom Gewaltlevel.
Ja.
Ne, also das kann man nicht sagen, dass der noch nicht mal eine KJ kriegt, wenn nicht am Ende Bill Williamson quasi von der Polizei geschnappt wird, was ja eine direkte inhaltliche Zensur ist. Das hat ja nichts damit zu tun, das war jetzt zu gewalttätig, wie bei Seed. Bei Seed wurde geschnitten, ja, so oder bei auch so bei Blood Rain. Aber dass man dann, also ich hab's nicht in den Kopf gekriegt, ich so wie bei Rampage, was soll man denn da schneiden? Und das war ja das Absurde, dann, wenn Rampage 2 kam, haben ja viele gesagt, ich denke, der ist im Gefängnis. Also so in Deutschland nicht. Ja. Ja, nur weil du nur die deutsche Fassung geguckt hast, weil im Original. Da ist
eine Texttafel am Ende, oder? Wo das dann erklärt wird, der wurde gefasst.
Ja, aber das ist doch idiotisch.
Das gleiche haben sie auch bei dem Harmony Korine-Film gemacht, Spring Breakers. Der musste am Ende auch eine Texttafel bekommen, dass die Mädels gepackt wurden.
Echt?
Ja.
Ja, aber was soll das?
Ja,
ist Quatsch. Das ist klare Kulturzensur. Ne? Also das ist ja, man ist ja kein Jugendschutz, sondern macht ja gar keinen Sinn. Und Da habe ich mit der FSK so wirklich massivste Probleme über die Jahrzehnte auch, wo man einfach sagen muss, verstehe ich nicht.
Ja, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich habe gerade ein Video über Maneater.
Ach so,
Und da habe ich den Indizierungsbericht aus den 80ern gefunden. Das ist wirklich so, du fasst dir einen Kopf, wenn du liest, warum der damals indiziert worden ist. Und jetzt ist der auch, nach 40 Jahren ist der runter.
Haben sie weggenommen.
Ja.
Weißt du eigentlich mit Caligula, ist der jetzt frei?
Ja, der ist runter.
Evil Dead und so auch. Runter. Was ist Dawn of the Dead, die sind alle frei.
Ja,
gut, da kann man, also Citizen Vigilante hat immer nur sozusagen Explosion oder Gun Violence oder Hand-to-Hand-Combat. Hat aber kein Gore, so nach dem Motto Axt im Kopf oder sowas. Das gibt's im Film nicht. Ja. Dann kann man so einen Film eigentlich nicht.
Ja, genau, das muss man,
18 geben,
sind ja dann irgendwelche Abstufungen, gibt's Foltersequenzen, also foltert er irgendwen und so, da muss man dann auch nochmal gucken, was die FSK
da. Ja, aber das wird ja dann moralisch irgendwann.
Genau, irgendwann, gerade bei Selbstjustiz ist die FSK ja dann auch nochmal ein bisschen empfindlicher und wenn es dann irgendwie Selbstjustiz ist, wo extreme Folter und sowas ausgeübt wird, aber man muss auch sagen, 96 Hours, Liam Neeson, FSK 16 durchgekommen damals. Halt so. Und das ist auch, also wirklich Folter bis zum geht nicht mehr, Massaker,
Der war dann ab 16.
Der war ab 16, als der rausgekommen ist. 2009. FSK 16.
Ja, das ist komisch, ne?
Das ist krass, ja. Weil das ist ja der Inbegriff eines Selbstjustizfilms, der alles zelebriert, was Selbstjustiz sein kann. Ja, keine Ahnung. Willst du noch ein bisschen über die Namensänderung sprechen? War das so ein großes Ding? Ursprünglich sollte der Dark Knight heißen.
Ja, ich hatte gedacht, Dark Knight. Es gibt ja übrigens auch noch einen anderen oder zwei Dark Knight-Filme, die einfach so produziert wurden. Ich sah nicht, dass jetzt die das wirklich schützen können. Nur wegen einem Film quasi.
Genau, Christopher Nolan.
Ja, aber Batman ist ja das Level. Ja, du kannst doch nicht sagen, Batman Redemption. Jetzt ist Redemption geschützt für immer. Ja. Das ist doch Quatsch. Ja, so. Und Warner hatte ja damals uns tatsächlich, als der The Rock-Film kam mit Rampage, da haben die Splendid angerufen und gefragt, ob sie den Titel benutzen dürfen. In Deutschland. Ja, so, und da haben wir natürlich ja gesagt, warum auch nicht. Ja so. Und darauf habe ich mich dann auch bezogen, als die mich anschrieben. Kam natürlich Anwaltsbrief, Dark Knight ist irgendwie Batman, das geht nicht, etc. etc. Das war aber eher so ein bisschen wachsweich, was sie da so formuliert haben. Das hat auf mich jetzt so gewirkt, so richtig sicher sind die sich auch nicht, ob sie damit am Schluss durchkommen, ja. So, und dann habe ich das erwähnt mit diesem anderen Rampage. Und die meinten, nein, das geht nicht, etc. etc. Und ich habe es dann eben geändert, weil was soll ich mich da auf einen Rechtsstreit einlassen, noch Geld für Anwälte bezahlen. Trotzdem wäre Dark Knight an sich der richtige Titel, weil er ist eben nicht der White Knight. Also er ist, ne, also es ist zwiespältig und soll auch zwiespältig aufgenommen werden, wie er handelt.
Ja.
Ne, so, und daher wäre der Titel super gewesen, aber leider, wie gesagt, ging es nicht mehr.
Schick mal bitte einen Screener.
Ja, wir haben den noch nicht.
Also aber wenn da ist, ich muss den gucken. Ich bin wirklich heiß auf den. Ich bin sehr interessiert. Genau, wir können ja mal weiterspringen. Du bist ja so beschäftigt wie, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren das letzte Mal, so viele Filme gleichzeitig und die kommen sollen. House of the Dead 2.
Das ist sozusagen, ich habe natürlich gelesen, die machen da den Film da mit Paul Anderson. Ja,
ja. Paul W.S. Anderson.
Ja. Ja, nicht der andere. So. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass, also zuallererst mal merkte ich, als das in die Presse kam, dass natürlich alle dann über meinen Film auch geschrieben haben. Also, dass man da sozusagen irgendwie so piggybacken kann. Dann merkte ich, wie Lionsgate auf einmal deutlich mehr Einnahmen reportete von meinem House of the Dead innerhalb kürzester Zeit. Also richtig Geld kam rein.
War wieder Thema.
Genau. Da habe ich auch gesagt, so guck mal, wenn man jetzt was entwickelt, und deshalb habe ich zuallererst mal diese ganzen alten Darsteller kontaktiert, die ja alle mitgespielt haben. Ich meine, Jonathan Sherry war der Einzige, der überlebt hat, aber die anderen könnten ja rein Zombies sein, die jetzt sich ein bisschen weiterentwickelt haben, vielleicht auch reden können und so. Und alle haben gesagt, würde ich sofort wieder machen. Selbst Leute, die gar keine Schauspieler mehr sind davon, sagen, das mache ich. Also ich fand das so geil, die Idee. Dann habe ich da so ein Konzept geschrieben und gesagt, so, Return to Zombie Island. Wir können es ja nicht House of the Dead nennen.
Ja, ne? So. Weil die Rechte jetzt woanders liegen?
Ja, ja, Sony ist es.
Sony ist es nicht.
Nee, wer
ist
der?
Wer ist denn, mit wem arbeitet denn Paul Thomas? Ja, Paul Thomas Anderson, jetzt geht's los. Paul W.S. Anderson. Genau. Ja, Sony ist es nicht, aber ja, okay.
So, und das war lustig, weil vor ein paar Jahren hatte ich die kontaktiert, Sega, und meinte, was ist eigentlich mit House of the Dead, ob man da nochmal was machen kann? Und dann meinten die Rechte wurden verkauft. Haben aber nicht gesagt, an wen. Und dann kam eben irgendwann dieser Pressebericht. Und dann habe ich so gedacht, so, da kann man doch piggybacken. Wir sind der Anti-Film. Also der sozusagen gegen den teuren Film, der eine riesen Werbekampagne machen wird, kommt jetzt unser kleiner, mehr so handmade, campy Horrorfilm. Der muss natürlich derselbe Stil haben wie der erste. Der kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht versuchen, ein Meisterwerk des Zombie-Films zu machen, sondern es muss so diese Atmosphäre auch wieder erzeugen. So, und es sind jetzt verschiedene, die sie überlegen, mit reinzugehen, also vielleicht was mit zu investieren. Muss mal gucken, auch Lionsgate ist am Überlegen. Und weil die natürlich auch sehen, da ist schon ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter, wo man mit Geld verdienen könnte. Ne?
Und man könnte ja auch argumentieren, dass der erste Teil ja auch erfolgreich war.
Ja, finanziell war der super erfolgreich. Ja, ne? Ja. Finanziell für mich der erfolgreichste Film, den ich je gemacht habe. Ne? So, der hat sozusagen alles in Gang gesetzt, die schlechten Kritiken. Und diese ganzen dieser Film hat das alles in Gang gesetzt. Aber hat auch in Gang gesetzt, dass ich größere Filme machen konnte und so weiter und so fort. Und das eben rein finanziell der erfolgreich war. Ja. So, und wie gesagt, also das wäre dann so wirklich so eine Sache, als Filmproduzent macht das Sinn. Will ich das unbedingt, da war das jetzt auf meiner Liste von, das ist der nächste Film, den ich erzählen will. Nö. So, aber dann habe ich auch gedacht, das ist einfach, das ist ein Thema und das wird hochkochen. Und wenn man dann so einen Film hat, der dann eben nur Halloween Nights läuft, also wirklich ein total limitierter Release und dann eben raus im Stream und gibt, sagen wir mal, 5 Millionen aus insgesamt. Ja, dann kriegt man 1,5 Millionen wieder. Tax Breaks gibt's überall jetzt. Da bist du bei 3,5. Mhm. Ja, so, dann kannst du da Geld mitmachen. Ne? So, und gut, das war jetzt meine Überlegung. Wie gesagt, entweder klappt's oder nicht. Wir haben dieses Crowdfunding ja auch geleitet, um mal zu gucken, passiert da was? Habt ihr auch richtig geschrieben? Das hat noch nie geklappt bei mir. Aber, wir haben bisher vielleicht 1.000 Euro eingenommen. So, aber es würde auch diesmal nicht so schlimm sein, weil ich rechne schon eher damit, dass da andere mit reingehen. Also, dass man sozusagen das Crowdfunding nicht wirklich braucht. Ja. Bei Postal 2 war es eben so, niemand wollte da investieren. Mhm. Und da wäre entweder so ein Crowdfunding richtig hochgegangen, dann hätte man sagen können, guck mal hier, die Fans wollen's. Aber Die Fans wollen viel, bezahlen dann aber nicht. So, aber hier wäre das quasi nur so ein Add-on, ne, wo man einfach sagt, gut, wenn da jetzt einer mitmachen will oder was weiß ich, will das Mediabook schon jetzt kaufen, kann er sich daran beteiligen oder seinen Namen im Abspann haben. Ne?
Ja, und wahrscheinlich ist dein Arbeitsaufwand auch an so einem Film wie House of the Dead 2 oder Return to Zombie Island, wie er dann wahrscheinlich heißen wird, wahrscheinlich ein anderer als bei Run. Ne, das wird genau. Ja einfach, keine Ahnung, eher so eine Fingerübung, kann man es ja vielleicht nennen. Das
ja, bis auf die Action-Szenen. Man muss schon was ausdenken, ja. Ne, dass das auch nicht nur gory ist, sondern auch, weil das musste ich sagen, als ich letzte Woche nochmal House of Z gesehen habe, diese Schlacht vor dem Haus geht ab. Und die mit, da hatten wir das Matrix-Setup, ja, mit diesen, wo dann dieser Typ flippt und schmeißt das Ding, dann kommt die Kugel, teilt sich auf in 1000 Kugeln. Dann hatten wir diesen Turntable, der mittlerweile verboten ist, wo die Kamera mit 360 Grad um die Leute rumrast. Also der technische Aufwand, auch vom Effekten, ist immer noch gut. Also wenn man den Film jetzt guckt, sagt man, das habe ich jetzt, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Also obwohl der Film 23 Jahre alt ist. So, und man muss dann schon was bringen, wo man, klar, die digitale Möglichkeiten heute sind größer, aber ich würde auf jeden Fall bei diesem Film eben weder AI benutzen, noch wenn es geht, CGI. Also wenn es geht, diese Effekte alle prosthetic-mäßig, richtig Bluteffekt, so Classic machen, wäre dann die Antidote zu dem anderen Film, der natürlich voller CGI-Zombies sein wird. Da kann man also da sein Ei drauf braten.
Ja. Wie machst du das denn eigentlich, wenn du hast jetzt schon, wir haben über ein paar Filme geredet, die schon fertig sind. Es kommen ja dann noch First Shift 2 und 3, worüber wir auch noch reden. Aber wenn du so viele Projekte gleichzeitig hast, wie machst du das in deinem Kopf? Weil ich bin schon überfordert, wenn ich 3 Videos gleichzeitig mache.
Ja gut, ich habe immer diese Sachen, wie gesagt, wir haben immer 1, 2, 3 Sachen am Köcheln. Mhm. Aber beim Dreh ist man natürlich, war jetzt in New York, habe eben First Shift 2 und 3 gemacht. Und da war ich Monate vorher im Endeffekt, habe ich an diesen anderen Sachen nichts mehr gemacht. Okay. Ne, die Sache mit House of the Dead kam einfach eine Woche vor oder 2 Wochen vor, bevor ich nach New York gegangen bin, kam das. Und da kam so diese Idee für mich. Da muss man doch irgendwas machen, Aber dann habe ich eben auch die Sache wieder fallen lassen und jetzt bin ich erst wieder aktiv dran, weil man natürlich da überhaupt keine Zeit mehr hatte, ja, an sowas überhaupt zu denken. Und die Sache bei 12 Hours kam eben, wir haben in New York 2 Streamer getroffen zum Abendessen, die beide gesagt haben, das ist einfach der geilste Pitch, das ist das Beste von deinen Projekten, du musst aber diese Leute kriegen. Ne? So. Und das hat das jetzt getriggert, dass man jetzt sagt, ich brauche Jared Butler, ich brauche Jason. Und ja, aber an sich teile ich mir die Zeit schon ganz gut auf. Also ich bin natürlich auch über die Jahre, sagen wir mal, erfahren, dass ich ungefähr weiß, ich kriege natürlich auch andere Projekte oder habe andere Ideen, wo ich aber weiß, das bringt nichts, das wird sowieso nichts. Dann stecke ich da auch nicht noch viel Arbeit rein. Ne? Man hat sehr viele Sachen, wo Leute einen approachen und sagen, guck mal hier, das, wo ich dann auch früher, ich antworte ja jedem, auch auf Facebook, also grundsätzlich. Ne? Selbst der kleinste Filmstudent kriegt von mir eine Antwort, immer. Das ist mir auch wichtig. Aber ich kann eben auch nicht, wenn einer mir ein Buch schickt, sagen, ich lese das jetzt einfach 100 Seiten, ne? Sondern dann frage ich immer, worum geht's da? Eine Seite lese ich gerne, ne? Und so, und dann ist es eben so, dass viele Leute schreiben eigentlich TV-Movies oder Filme für den deutschen Markt und dann schreibe ich auch, ja, aber ich kann dir doch nicht helfen. Glaubst du, ich kriege in Deutschland einen Auftrag vom Fernsehen? Glaubst du, ich kriege in Deutschland, dass die deutsche Amazon oder deutsche Netflix mir einen Auftrag geben? Das kannst du knicken. Das passiert einfach nicht. Und von daher bist du komplett verkehrt. Du musst das Studio Hamburg, Bavaria, Konstantin, die machen doch pausenlos für den deutschen Markt die Sachen. Ne? Und das ist sozusagen von mir dann sinnlos vertane Zeit, aber für die ja auch keine Erfolgschance. Ja. Ne, so. Also, es ist viel zu tun, aber ich strukturiere dann auch, wo ich dann wirklich Arbeitseinsatz reinsetze. Ne? Und jetzt ist natürlich so, nach so einem Dreh fällt man erstmal in so wie so ein Loch. Ja, jeden Tag irgendwie 15 Stunden, dann sitzt man wieder zu Hause und denkt irgendwie, oh, ey. Einerseits froh, aber andererseits auch, was weiß ich, jetzt gehen wir mit den Hunden raus, so faule so. Ne, also so, jetzt dann ist man wieder im normalen Tagesrhythmus, ja. Was ja einerseits gut ist, aber jetzt beginnt die Postproduktion und da lasse ich erst immer dem Editor, ich arbeite ja mit dem Easton Menekes von Sin City und so, ist ja ein super Editor, fürchte super Erfahrung gemacht, letzten Film hat er alle geschnitten, dem lasse ich erstmal 4 Wochen freie Hand. Ja. Ne?
Also, mal auf Tour.
Ja, ne, weil ich auch gesagt habe, pass mal auf, du siehst ja besser wie ich, wie kommt, also, ne, wo ich am Set bin oder so und ich denke, das war's jetzt. Das war die Einstellung. Und dann kommt dann ein Rough-Cut und die Einstellung ist nicht drin, ne? Aber die passt, das, was er dann genommen hat, passt besser in den Schnitt. Und ich finde das wichtig, wenn man so, also kreative Leute um sich hat, dass man denen dann auch mal so ein bisschen Free Range gibt, ne? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag in diesem Schnittstudio sitze. Also so, ne, und dann so einmal, jetzt kommt das da rein oder so. Ja. Weil dann kann mich auch ein Schnitt Assistant heiern, ne? Und dann selber schneiden quasi. Und
es gibt ja genug Leute, die wollen das unbedingt, weil sie dann irgendwie die Kontrolle da haben.
Ja, aber so bin ich nicht.
Ja.
Ne? Also ich finde das gut, wenn da einer sich dann einbringt. Wir hatten bei First Shift 1 und auch bei Run, waren wir sehr d'accord mit vielen Sachen. Und der Rough Cut war sehr nah an dem Feinschnitt. Also, sagen wir mal, 10-15%. Bei Citizen Vigilante 50-50. Mhm. Also, es war sehr viel. Ich hatte den Film anders. Da war ich nicht so happy mit dem, was da gekommen ist, sondern da habe ich sehr viel verändert. Ne, auch wann Szenen passieren, wann der zeitliche Ablauf des Films, weil der Film ist nicht stringent. Das ist, du hast da sozusagen, du weißt jetzt nicht, ist das passiert das jetzt oder war das gestern und dann, also das war aber absichtlich, wollte ich das so. Und das habe ich jetzt im Feinschnitt ein bisschen mehr so, wie ich das will, sozusagen, ne? So wie ich das machen wollte, so dass die Leute trotzdem noch die Logik kapieren, ne? Aber ja, aber wie gesagt, das ist super, dass ich so einen Editor habe, mit dem man sich so auch austauschen kann und der eben auch so eine Erfahrung hat.
First Shift ist ja eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte dann geworden durch Streaming.
First Shift, ja. Ja. Nee, zu unserer großen Überraschung. Ja, ja, ja. Weil ich dachte, ich wollte schon immer mal so einen Kopffilm in New York machen.
Ja.
Und hatte ja ein paar Mal so ein bisschen in New York gedreht. Assault on Wall Street 5 Tage. Werbespots habe ich da mal gedreht. So, ich fand aber New York immer so geil, weil es einfach so aussieht, wie es ist. Ne? So. Und dann war ja nun mal in First Shift 1 jetzt nicht wirklich großer Cast drin. Einfach nur Leute, die man so aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Und als dann Paramount Plus das gekauft hat, für Nordamerika nur, also nicht für die, ich habe es ja in Deutschland auch angeboten, die so, wir dürfen nichts kaufen. Ja.
Aber hier lief er im Kino.
Ja, kurz. Mhm, ne? Ja, aber? Ja, genau, ein bisschen. Ja. Ne? So. Und aber ich sah den jetzt, ich sehe den nicht so als Kinofilm, ganz ehrlich, ne? So, und dann ging der da ja ab. Ne? Der wurde da hochgeladen, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Und dann kam der, komm hier, Nummer 2. Und eine Woche später, guck mir, Nummer 3 bei Actionfilm. Direkt so nach den, und Paramount Plus hat ja nun mal sehr große Sachen auch meistens. Die haben ja nicht wie Netflix tausende von Sachen. Ne? So. Und da waren wir wirklich 20 Wochen in verschiedenen Top Tens die ganze Zeit. Und dann haben wir diese Typen, also die von Paramount, das ging auch über Quiver, über diese Diskussionsfirma. Ich so, machen wir doch noch 2 weitere Teile, wie eine Fernsehserie, aber eben 90 Minuten. Ne? So, und die so, na gut, 1 Million pro Episode für Streaming für ein Jahr, machen wir. Dann 2 Wochen später, nix. 3 Wochen später, nix. Und ist ja gut, aber ich meine, machen wir, da muss man mal ein Termsheet kriegen, also man muss ja mal irgendwas kriegen. Ne? So, und dann war der Typ entlassen und dann kam dieser ganze Skydance Tumult, das war ja quasi 7-8 Monate Turmoil, kann jetzt Skydance Paramount schlucken und so weiter und es ist alles komplett im Sand verlaufen. Es passierte nichts. Dann habe ich gesagt, so gut, aber wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir jetzt diese Filme nicht drehen, werden wir ja total vergessen. Ne? So, und deshalb haben wir quasi die Filme auf Spec gedreht. Ja, so, haben aber jetzt wieder das Interesse von Paramount. Als dann klar war, die machen also sozusagen jetzt dieses neue Management, also so um Cindy Holland und so weiter, die sind jetzt doch interessiert, ja, so. Und das wäre nicht passiert, wenn ich jetzt 2 Jahre gewartet hätte, hätte keine Sau sich mehr dafür interessiert. Und da war mir wichtig, dass man dann eben jetzt nachlegt. Und der Gino Pesi hat ja mit mir das Drehbuch geschrieben, das war beim ersten Film nicht der Fall. Und der kommt ja aus der Ecke und der kann natürlich viel besser amerikanische Dialoge schreiben wie ich. Ja, so, und das war total geholfen, dass wir da, wir haben aber wirklich von Januar bis August an diesen Skripten gearbeitet Und die sind wirklich super angekommen bei diesen Schauspielern. Ne, Saul Rubinek, das sind ja alles so total erfahrene Fernsehschauspieler. Mhm. Und die haben zuhauf zugesagt, super Rolle spiele ich für fast nix. Ja, weil wir gesagt haben, wir sind ja jetzt hier nicht der große Taylor Sheridan Show oder so, sondern wenn dann kriegt er hier $500, $600 am Tag. Und das war eine sehr positive Erfahrung. Mhm. Im Vergleich zum ersten Dreh, wo wir die absolute Shitshow erlebt haben, von der Produktionsseite aus, von diesen, die uns da, die Teams, die dann eben die Union noch reingehen wollten während des Drehs, ja, so, da war ja so viel Scheiße. Und das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Also diesmal lief alles glatt und problemlos. Und wir hatten schon gedacht, wir kommen gar nicht in Amerika rein. Also so, ich hatte ja viele aus Deutschland mitgenommen, ne, Kameraleute, die, und wir haben alle gedacht, wenn wir da einreisen, und die sagen, was macht ihr denn da? Da werden wir direkt abgeführt oder so, ja. Weil man ja wirklich nicht weiß, wie soll man sich jetzt da jetzt verhalten. Wenn man sagt, ich arbeite hier, ist man direkt im Verhörzimmer oder so. Aber wir sind einfach so eingereist, Ende. Ja, das ist wieder der Vorteil, wenn man dann mal drin ist, interessiert es keine Sau.
Kommen die dann auch direkt bei Paramount?
Das weiß ich noch nicht.
Das weißt du
noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also ich bin mir sicher, dass die für Nordamerika mit uns wieder einen Deal machen. Aber ob die den auch mal weltweit machen, wäre auch mal nicht verkehrt.
Ja.
Ne? So, also wir werden es ja sehen. Ich sehe es jetzt mal optimistisch, ja, aber ich weiß, die Filme werden gut. Also die von der Qualität und Schauspielerqualität ist deutlich über dem ersten.
Okay.
Und das ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und diesmal spielt der Film natürlich auch nicht an einem Tag, sondern so über 3-4 Wochen spielen diese beiden Episoden. Und wir haben auch einen überlappenden Serienmörderfall.
In beiden Filmen.
Mhm. Der wird erst dann am Ende von einem dritten Teil gelöst. Mhm. Ne? Aber wir haben es schon so gedreht, dass man eben auch wirklich sagen kann, das war's. Wenn das nicht weitergeht, ja, dass man einen ordentlichen Abschluss hat und sagt,
aber wie beim ersten.
Ja, dann hat man so eine Trilogie eben, ne, wo man dann aber sagt, da braucht man jetzt nicht noch eine Fernsehserie hinterher. Klar, alle Beteiligten haben Bock drauf, da mal eine 8-teilige Serie draus zu machen. Wenn es passt, dann passt's, ne.
Soll ich mal den KI-Filmvorschlag machen? Ich habe nämlich eine KI gefragt, sie soll mir den ultimativen Uwe Boll-Film pitchen.
Ja.
Ich lese dir jetzt die Inhaltsangabe vor.
Ja.
Sie hat mir auch Schauspieler vorgeschlagen und einen Titel. Der Film heißt Neuronet. Ja. Ich lese vor und dann sagst du mal, ob du das machen würdest.
Okay.
Die Weltwirtschaft ist kollabiert. Megakonzerne haben sämtliche Staaten übernommen und führen Kriege um Ressourcen wie Öl und Wasser. Und die Deutungshoheit über die Medien. An der Spitze steht die Apokalypse GmbH. Ein allmächtiger Tech-Konzern, der mit einer gigantischen KI das Denken der Menschen kontrolliert. Der Ex-Söldner Mad Dog, gespielt von Frank Grillo, soll mit der Hackerin Mara, gespielt von Mila Jovovich, und dem zynischen Ex-Strategen Dr. Klaus Krieg, gespielt von Udo Kier, die Konzernzentrale stürmen und die KI ausschalten. Doch je weiter Mad Dog vordringt, desto klarer wird, die KI will die Menschheit nicht zerstören, sondern neu formen.
Genial. Ja, passt doch. Ja, hier. Frank Grillo habe ich auf WhatsApp. Den kenne ich ganz gut. Ja, der James Russo spielt ja auch in Tulsa King.
Ja.
Und wir haben mehrfach gechattet, auch wegen gegebenenfalls mal zusammenzuarbeiten und so weiter. Der ist ein super Typ.
Mhm.
Und klar, also, aber ich meine, hört sich nicht billig an, sagen wir es mal so.
Das wäre jetzt auch meine Frage, was würdest du da denken, was da für ein Budget kommen muss? 40, auch Mila Jovovich? 50
Millionen.
Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Mila Jovovich noch wollte.
Mhm.
Also ob man wirklich sagt, die muss es sein. Vielleicht gibt es auch andere Action-Darstellerinnen mittlerweile, die da jünger sind oder besser, wie auch immer.
Ja.
Aber es ist ja quasi so eine gewisse Vorausschau auf, was wirklich passieren könnte. Wobei die Frage ist, ich glaube, es gibt eher so 5 Tech-Konzerne, die alles beherrschen und nicht einer.
Hier gibt es den einen großen Apokalypse GmbH.
Genau, das ist dann der Zusammenschluss, wenn Meta kauft, was weiß ich, Elon Musk und alle fusionieren zusammen und beherrschen die Welt.
Mhm.
Ne? Ja, und also das war der, du hast einfach nur gefragt, welchen Film würdest du Uwe Boll empfehlen, was er drehen sollte?
Genau, schreib mir die Inhaltsangabe für den ultimativen Uwe Boll Film vor, der noch nicht gedreht wurde, schlag mir auch einen Titel vor und wer soll mitspielen?
Da
Neuronet.
Ja.
Punkt.
Das zum Thema. Wir werden alle ersetzt.
Ja. Ja,
ich meine, ich bin mal gespannt, wie schnell wir tatsächlich diese KI-Schauspieler im Einsatz haben. Bisher ja, ist ja schon mit Statisten und so weiter, Hintergründe. Mhm. Das geht alles sehr rasant.
Ja. Ne,
diese ganzen Readers Reports, die man früher immer brauchte, dass Leute ein Drehbuch beurteilt haben, die sind ja auch mittlerweile, gibt man beim KI ein, da kriegt man denselben Readers Report wie früher, wo man $150 für bezahlt hat. Mhm. Ja, also das sind natürlich viele Jobs, werden jetzt zerstört.
Mhm.
Ne, also, tja. Mhm. So sieht's aus, ne?
Ja, vielleicht zum Abschluss noch, was ist denn der beste Film des Jahres, den du bisher gesehen hast?
Ach du heilige Scheiße. Wir hatten immer diese, also mein Lieblingsfilm letzten irgendwie 20 Jahre ist There Will Be Blood. Ich habe gar nicht so viele Filme dieses Jahr.
Aber den neuen vom There Will Be Blood-Macher? One Battle After?
Ich habe noch nicht gesehen, ich muss noch gucken. Ja, wie sollte ich den denn sehen? Ich war in New York am Film drehen.
Kannst du in New York nebenbei gucken?
Ja,
geht doch nur 3 Stunden.
Das wäre schwer, ja genau. Dann hab ich auch gedacht, scheiße, ey. Ja, so. Und ist aber natürlich auf meiner Liste. Ja. Mhm. Der hat mal eben noch im Auto, habe ich mit dem Steffen Mennekes, mit dem Schauspieler, der spielt auch bei Citizen Vigilante mit der, ja. Und der spielt so einen deutschen Buchhalter.
Ist heute auch in einer, warst du mit dem im Auto heute?
Nee, weil ich kenne den ja sehr lange.
Ach so.
Der war schon in Far Cry. Der hat früher in Vancouver gelebt.
Ach so.
Und er lebt jetzt in Berlin. Und natürlich, er wollte eigentlich kommen, aber der geht zum Borussia Mönchengladbach-Spiel heute Abend und kommt dann nicht zu Run. Mhm. Ich habe ihm sehr übel genommen.
Ja,
aber
zu Recht.
Dafür hat er mich vom Flughafen abgeholt und wir haben was zum Mittag gegessen.
Naja.
Was wollte ich hier sagen? Also, haben wir uns über den Film auch unterhalten. Ich habe jetzt nur diese wirtschaftliche Situation verfolgt, dass er eben anscheinend kein Geld bringt. Ne? Also, ja, das ist dieser Krux, ne? Wo man, und ich glaube auch, dass das ein Problem ist von dieser Erwartungshaltung dieser Agenten. Wenn jetzt diese Schauspieler wie jetzt auch The Rock, ne, warum kostet der Film 50 Millionen? Früher Boogie Nights irgendwie hat 4 Millionen gekostet oder The Wrestler mit Mickey Rourke hat nichts gekostet. Meines Erachtens sollten Leute, wenn sie solche Filme machen, auch so ein DiCaprio oder so, dann eben auch auf den Großteil der Gage verzichten und sagen so, wir müssen einfach solche Filme für 50 Millionen drehen. Und das ist aber, passiert ja auch nicht mehr. Ne? Und das finde ich also einen wirtschaftlichen Fehler, den die Studios machen. Ja. Und ich meine, ich habe, weil ich auch viel einfach so im Stream gucke, ich gucke viele Serien, ja, also die natürlich oft auch, ich liebe Slow Horses.
Ja, Gary Oldman.
Ja, geil. Ne, das ist eine super Serie. Und das sind so Sachen, die Mobland war geil mit Tom Hardy und so weiter, fand ich auch sehr gut. Die mich öfter begeistern. Jetzt habe ich diesen Matthew McConaughey-Film gesehen mit dem Feuer-Dings da.
Ja, Lost Buzz.
Ja, da war jetzt auch nicht, wer weiß, wie überraschend irgendwie. Da denkt man auch, ganz gut gemacht, ja. Mhm. Aber irgendwie zog sich auch ein bisschen hin.
Ja, Paul Greengrass hat bessere Filme gemacht.
Ja, fand ich auch, weil so lange, ich meine, man hat es jetzt begriffen, überall Feuer, Lebensgefühl. Ne, so,
war schon atmosphärisch inszeniert, das muss man. Und Matthew McConaughey war auch gut.
Genau,
aber
man sieht auch, das CGI war sehr gut.
Ja.
Also, ne, aber es war jetzt eben jetzt auch nicht die Revelation. Ne?
War kein Captain Phillips.
Nee, zum Beispiel.
Der hat geknallt, ohne Ende.
Der war geil. Ja. Auch wegen Barkat Abdi, ist ein super Schauspieler.
Ja.
Der hat auch sehr viel improvisiert bei Run.
Mhm.
Ich habe gesagt, hier, mach doch einfach. Du sitzt jetzt im Auto mit dem Daniel Soli mit dem Korb, er fährt dich zum Asylantenlager und der so, ich bin Inter Mailand Fan, fing er direkt an so, ne? Und der so, und der Soli so, du tickst doch nicht mehr sauber und so weiter, AC ist the way to go und das mache ich ja gerne, dass ich so Leute einfach auch mal sage, mach das doch jetzt mal so, was würdest du jetzt sagen, ne? Wie würdest du dich verhalten und gerade bei solchen Schauspielern ist das geil. Ne, also so, dass man denen auch so ein bisschen so diesen Frieden gibt, ne, dass sie einfach sagen, jetzt sag's doch mal, wie du willst, wie würdest du jetzt hier reagieren? Die Zeit muss schon sein, finde ich, beim Dreh. Ja? Also ich habe zum Beispiel im Flieger gesehen, von New York zurück, Köln 1975 über dieses Keith Jarrett Konzert. Das ist eine Komödie, deutsche Comedy, wo so eine Frau.
Doch, ja.
Der war nicht schlecht.
Ja.
Der war nicht schlecht, im Gegensatz zu Lichter von Tom Tykwer, wo ich dann 10 Minuten geguckt habe, gesagt, komm, das kann ich mir nicht antun. Und dann habe ich gesehen, noch die Frau auf dem Dach, konnte ich auch, das wusste ich schon nach 30 Sekunden.
Zu Tom Tykwer haben wir auch ein ausführliches Instagram, sag ich schon, Interview. Er war hier zu Gast.
Ja, ich habe auch nichts gegen Tom Tykwer.
Nein, ich wollte es
nur mal erwähnen. Netter Kerl, aber das kann ich mir einfach nicht mit angucken. Also denke ich auch, das ist einfach, das geht nicht.
Ja, Köln 75 heißt der.
Genau, der war nicht schlecht. Ja, und dann habe ich The Last Showgirl gesehen mit Pamela Anderson. Ja, kann man nichts sagen, aber
Jamie Lee Curtis war besser.
Genau.
Das ist das Problem des Films. Ganz
witzig, dass sie noch eine ältere Showgirl auf das alternde Showgirl gesetzt haben, die ja quasi dann den totalen Downfall zeigt. Und
sie an die Wand spielt.
Genau. Ne? Mhm. Und Pamela Anderson war ja eben auch nie eine gute Schauspielerin. Die war okay. Aber die war jetzt nicht, ne, aber die wurde dann ähnlich, das fand ich so ähnlich wie The Wrestler oder so, also wo dann so abgehalfterte Leute werden dann noch mal so in diesen Oscar-Run gebracht, weil die Presse, der Film war aber sehr klein, fand ich, der war okay. Also ich hab mir komplett angeguckt, der hat mich nicht gelangweilt, aber der war jetzt eben auch nicht der Bringer, ne, wo man sagt, boah, hab mich jetzt emotional total weggeflasht.
Ja. Bei mir ist es auch so, ich erinnere mich vor allem an die Szene mit Jamie Lee Curtis, wenn sie da auf dem Tisch tanzt und so, das waren so die starken Szenen mit Pamela Anderson.
Ja, aber auch die Szenen mit ihr und den beiden jüngeren Tänzerinnen da und der Jamie Lee Curtis, das war alles gut gemacht. Der Bautista war auch nicht schlecht.
Ja.
Der war staubtrocken, wie er nun mal ist. Irgendwie fand ich es auch nicht schlecht. Aber sag du mal deine drei Top-Filme dieses Jahr.
Oder wir sagen sie beide.
Ja, ja.
Also mein Highlight des Jahres ist One Battle After Another.
Gut, muss ich noch gucken.
Der hat mich umgehauen. Platz 2 ist bei mir Weapons. Von Zach Cregger.
Den habe ich auch gesehen, der war auch gut.
Ah, der ist so geil, der ist so geil gewesen. Und Platz 3 ist bei mir aktuell, glaube ich, noch Nosferatu.
Den habe ich nicht gesehen. Sinners habe ich auch gesehen.
Geil.
Ja. Ja. Aber er hat doch sehr lang gedauert, bis er in die Puschen gekommen ist.
Das ist so ein bisschen der Vorwurf auch, dass die beiden Brüder sich sehr ähneln und dass dann eine wenig Dynamik und es braucht dann ein bisschen, bis dieses From Dusk Till Dawn Ding endlich abgeht. Aber den fand ich echt krass.
Aber 50 Minuten.
Dauert 50
Minuten. Also es war schon, wurde schon grenzwertig, sagen wir mal so. Ich dachte dann auch, was ist das denn jetzt?
Aber das Ende
ist
halt genial.
Ja, dann geht die Post an. Ja. Der war dann geil. Und ne?
Die beste Post-Credit-Scene des Jahres hat dieser Film. Das ist einfach der absolute
Wahnsinn. Ich fand auch. Also der, klar. Aber trotzdem hatte mich fast überrascht, dass der so erfolgreich war.
Schön.
Weil der so langsam, ne, weil ich habe mir gedacht, mein Gott, die Jugend heute, die hatte Attention Span für 3 Minuten. Mhm. Und genau das kriegt man da ja nicht.
Ja.
Ne? Also ein Streamer hätte den nicht gemacht.
Ja, stimmt.
Ne? Das ist auch ganz gut. Das Warner-Team, die machen schon ganz coole Sachen.
Muss ja, aber auch dann noch so eventmäßig mit IMAX-Screenings und sowas alles. Das hat, glaube ich, schon reingehauen damit.
Gut gemacht. Gutes Advertising.
Ja,
ja, und jetzt du?
Bei mir ist Platz 1 Queer, der Daniel Craig von dem
Comic. Den habe ich gar auch nicht gesehen.
Den fand ich echt super. Dann so eine Doku, Grand Theft Hamlet. Weiß ich, ob du davon gehört hast. Das ist eine Doku, die in GTA gefilmt wurde.
Ach, echt?
Ja. Also sie inszenieren dann, das spielt während Corona.
Ja.
Sie inszenieren dann in GTA Online, wollen sie Hamlet nachspielen und filmen das dann sozusagen als Doku. Aber alles ausschließlich im Spiel.
Ach, das, echt?
Ja,
wo läuft cool. die denn? Bei Amazon?
Mubi. Mubi lief die.
Mubi?
Mubi.
Ach, Mubi. Also Mubi, denke ich, kenne ich.
Ja,
also
Mubi.
Okay.
Sehr faszinierend.
Ja, 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 da muss ich mir mal angucken.
Und dann Beating Hearts, französischer Krimi-Action.
Sehr gut.
Ding, ja, richtiger Blockbuster.
Also du guckst mehr für die Exoten sozusagen.
Nee, ich guck schon alles,
aber unbedingt bei Filmstarts auf der Titelseite stehen.
Ich guck schon alles, aber das sind dann die.
Aber Beating Hearts wäre auch in meiner Top 10 drin. Welchen Film ich dir vielleicht, wenn du viel streams, The Order mit Jude Law und Nicholas Hoult. Spielt in den 70er Jahren, wie Jude Law als ja so halb abgewrackter Polizisten Kuckuck.
Nee, habe ich gesehen.
Der ist doch geil.
Der war geil.
Das ist doch ein Hammer.
Der war auch geil. Das muss ich auch sagen.
Ja.
Der auch Jude Law überragend.
Irre.
Ja.
Den hätte ich dir jetzt mitgegeben.
Nee, aber der war auch geil. Das ist ja viele Sachen, die sieht man jetzt auch so, weil sie dann klickt man sie an, dann bleibt man hängen und sagt, ey, das ist wirklich gut. Ne? Man hat, ich muss sagen, Netflix ist abgekackt. Also ganz ehrlich, also ich sehe bei Netflix einen Abschwung kommen, wo man wirklich sagt, also sowohl diese, da ist ja endloses Zeug. Aber wenn ich da so rumsuche, ist das alles scheiße, das will ich nicht sehen.
Ja, die hatten die interessante Zeit, wo sie dann Scorsese so übelst viel Geld gegeben haben und dann auch noch Fincher kam und sowas und dann, ja.
Nee, aber auch die Serien, auch diese lokal, diese deutschen Sachen auch, das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist wirklich so, wo man denkt, was passiert da? Apple ist stark aufgekommen. Ne, die haben
aber am Anfang sehr ausgewählt, was die produzieren.
Ja, ne? Ich hatte mal einen Termin bei Apple. Aha. Und die meinten dann auch, weil der Typ von Apple, der hatte davor gesehen. Meinte, das ist natürlich nicht für Apple. Meinte, aber es ist ein Film, der ihn tief bewegt hat, sozusagen. Meinte, geiler Film. Aber dann meinte der so, da war der Termin, war wegen Elliot Ness auch. Mhm. Ne, so, das fand ich für die Apple-Welt, das wäre interessant. Ne? So, untouchables, ja. Ne, teuer, groß, so wie auch immer. Und der meinte dann auch, er meinte, die haben noch nie irgendwas unter 25 Millionen Dollar gemacht. Noch nie. Da meinte ich ja, aber warum? Ne? Also, weil, meine ich, das ist doch kein Qualitätssymbol. Ne? Und dieser Film da mit Jennifer Lawrence, das war, also da habe ich ihn darauf angesprochen, meinte ich dann, diesen Film hätte ich exakt Szene für Szene, Shot für Shot für 2 Millionen gedreht. Genau diesen Film. Da ist nichts, was Geld kostet. Hm. Ich meine, vielleicht Jennifer Lawrence 15 Millionen, aber warum soll man Jennifer Lawrence 15 Millionen zahlen für so einen langweiligen Kack? Ja, so, wurde auch wirklich, es passierte ja nichts. Und da war auch kein großes Drama, wo man jetzt denkt irgendwie, jetzt geht's um alles, ne? So. Und das zeigt aber so ein bisschen wie bei Apple, glaube ich, das spielt eben das Geld, ist einfach nur ein Qualitätssymbol, die wollen A-Stars. Ne? Das haben die mir quasi gesagt. Ja. Wir können alles machen, aber du brauchst quasi Matt Damon und aufwärts. Mhm. Ne? Also da brauchst du nicht anzukommen mit, du hast einen guten Actionfilm mit Armie Hammer, da kannst du knicken.
Ja, ich meine, das war ja sowieso lange das Problem, dass diese Mid-Budget-Filme alle weg waren und dann kam ja erst sowas wie A24 wieder oder Mubi, die jetzt mit Substance dann auch Oscars gewinnen und so auf einmal wieder. Ja. Mit nicht so viel Budget. Mhm.
Ja. Die sind auch die Hoffnung.
Ja.
Das ist es ja. A24, Neon, Mubi oder diese, dass eben auch so Tubi oder Roku Sachen machen, die machen aber fast nur Weihnachtsfilme und so einen Scheiß. Aber das ist auch die Hoffnung so für mich. Es gibt jetzt mehr und mehr Sources, die auch Geld geben können oder wo man sagen kann, mit denen kann man kooperieren, je nach Subject, ne, so, und das ist, wäre eine Katastrophe, wenn Paramount auch noch Warner schluckt. Ja, weil wir kommen natürlich da, dass man, als damals Fox von Disney geschluckt wurde, alle Leute, die ich bei Fox kannte, und ich hatte ja viele Sachen mit Fox, ja, Schwerter des Königs, Far Cry, war in Amerika Fox, ja, die waren, sind alle entlassen worden. Und man fragt sich, wenn solche Studios übernommen werden, warum hat dann Disney nicht Fox Fox sein lassen für mehr die härteren Sachen und existieren lassen. Warum schluck ich die, wenn ich die danach quasi auflöse? Was soll der Scheiß? Ja, also nur so einen Konkurrenten vom Markt schlucken. Und das Problem natürlich auch mit Paramount, wenn die Warner kriegen würden, ist, dass dann noch weniger produziert wird und auch nicht unbedingt higher end produziert wird, sondern eben dann diese Warner wie Sinners oder Weapons, diese ganzen, wie auch immer, die würden dann gegebenenfalls alle wegfallen. Mhm. Ne, weil die nicht mehr so ins Konzept passen. Ne? Und das ist traurig. Und Netflix hatte ich damals gesehen, als die Outlaws, wo sie eigentlich herkamen, aus dem Videobereich, ich weiß noch, die Netflix-Kisten mit Redbox und so weiter in den Supermärkten in Kanada, wo ich da gelebt habe, sozusagen länger. Und dieser Flair ist jetzt weg. Und jetzt ist bei Netflix ist für mich so ein Tech-Guru-Company, die einfach jetzt in allem, die haben dann idiotische Boxkämpfe, wo sie 100 Millionen für ausgeben, ne? Und die werden eigentlich jetzt wie Network.
Ja.
Ne? Also Live-Sports, dies und jenes und her oder hin. Mhm. Und diese Genre hat bei Netflix fast gar keinen Platz mehr. Ne? Wo man sagt, wo ist jetzt hier der Horror-Button? Ne, oder solche Sachen, ja, und ich finde, Netflix hat die schlechteste Entwicklung von allen Streamern mitgemacht.
Ja, haben auch am höchsten angefangen wahrscheinlich, so.
Ja, wahrscheinlich war auch die Fallhöhe war ja, auch gigantisch einfach, ne. Aber ich kann dir einen Netflix-Film ans Herz legen, der nächste Woche rauskommt. Catherine Bigelow hat einen neuen Film gedreht.
Der soll super sein, den gucke ich mir an. Der kommt bei Netflix, den gucke ich mir sofort an.
Ja.
Weil
House of Dynamite.
Diese Idee mit dem Atomkrieg, wie das dann so im Einzelnen ablaufen würde und so weiter, der muss ziemlich trocken sein auch. Und
eher nüchtern.
Mir gut. Ja.
Genau. Der ist sehr gut. Das ist auch, glaube ich, was für dich.
Ja, den gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Tja.
Sehr gut.
So, wie lange haben wir geredet?
Wir haben fast.
1,20. Also ich habe ja ausgemacht.
Wir haben fast
1,20 haben wir.
Genau, fast 90 Minuten gemacht.
Ja.
Deswegen, schön, dass du da warst, Uwe. Ja.
Also, ab 14.11. Run im Stream. Alle mal anschalten, ja? Wir brauchen Geld zurück.
Ja. Machen wir. Hardy, dir auch vielen Dank.
Okay,
und der größte Dank gilt immer gilt wie immer euch da draußen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut.
Tschö.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.